Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Staub und Schatten, dem Podcast rund um His Dark Materials, der neuen Fantasy-Serie basierend auf der Reihe von Philip Pullman. Wir sind Tim und Mieke und wir begleiten euch in den kommenden Wochen Folge für Folge durch die erste Staffel. Da sind wir endlich wieder und es gab eine neue Folge von His Dark Materials auf Sky Ticket und wir haben sie geguckt und können jetzt drüber reden. Hallo Mieke.
Hallo Tim.
Na? Ja,
Und wie wir sie geguckt haben.
Die Eindrücke sind noch ganz frisch, weil wir haben sie gerade zur Sekunde förmlich beendet und sitzen jetzt hier schon direkt vorm Mikrofon und freuen uns jetzt wieder mit euch darüber sprechen zu können oder für euch darüber sprechen zu können. Und sind natürlich nach der letzten Woche noch so ein bisschen verwirrt darüber, wie sich das Ganze bis hierhin so entwickelt hat und auch weiterhin so ein bisschen eine Mischung aus verwirrt und gespannt bin ich tatsächlich, weil sich jetzt so ein paar Sachen abgezeichnet haben, dass wir tatsächlich eine ziemlich anders aufgebaute Erzählweise dieser Romane vor uns haben und das finde ich dann doch wieder ganz schön geil, aber es sind halt so ein paar Sachen, bei denen ich dann so noch nicht genau weiß, wie sie sozusagen, also weil sie neue Spannungsbögen setzen müssen. Das ist ja sozusagen eigentlich das, ja. Ne? Also es ist halt so, die Bücher haben halt irgendwie schon so ihre Pointen und die sind natürlich auch in eine Richtung hingeschrieben, dass es bestimmte Informationen gibt, die erst in einer großen Schlüsselszene enthüllt werden sollen. Wenn jetzt aber teilweise Informationen schon vorher irgendwie anders transportiert werden, dann fehlt sozusagen ja der Höhepunkt dieser großen Enthüllung und dann ist die Frage, welche neuen Höhepunkte setzen sie dann in der Serie, um das auszugleichen? Und das finde ich, macht's, verwirrt mich ein bisschen, aber finde ich auch ganz spannend.
Ja, spannend finde ich das auch, aber ich bin tatsächlich jetzt spätestens in der dritten Folge auch so komplett drin in der, sie erzählen uns jetzt einfach das anders. Also verwirrt bin ich gar nicht mehr. Ich bemerke auch schon, dass ich mir sehr viel weniger Notizen mache bei so Abweichungen, einfach weil das halt in der zweiten Folge noch sehr, da machen sie auch schon wieder was anderes, und jetzt so, ja, klar, sie machen jetzt halt alles anders, weil sie haben halt angefangen, es anders zu erzählen. Also ist es jetzt auch nicht mehr Talk of the Town, dass sie hier jetzt vom Buch abweichen. Und das bemerkte ich dann so, dass ich mir weniger Notizen machte.
Ja.
Obwohl mein Kopf die ganze Zeit sagte, aha.
Ja, aber man ist natürlich auch, also es ist ja ein bisschen die Schwierigkeit zu sagen, was soll denn dieser Podcast hier sein? Das war von Anfang an uns ja so auch noch nicht so richtig klar, wenn man ganz ehrlich ist. Einfach weil es halt natürlich die Möglichkeit gibt zu sagen, wir machen im Prinzip diesen Korrektiv-Podcast. Das heißt also, wir schauen uns die Serie an und schauen, wie weit entspricht das dem Buch? Das war so ein bisschen auch das, was wir ursprünglich irgendwie geplant hatten, dass es das werden könnte, weil wir auch wussten, wir können nicht ähnlich spekulieren wie wir das irgendwie in anderen Serien können, bei denen wir noch nicht wissen, wie die Geschichte erzählt wird. Und jetzt können wir das aber plötzlich wieder. Also jetzt können wir wieder ein Stück weit so ein bisschen uns überlegen, was könnte jetzt irgendwie der nächste Höhepunkt sein? Wie erzählen sie das jetzt? Wo kommt jetzt irgendwie der nächste Twist her? Und das macht es ja dann doch wieder auch für uns nochmal anders spannend.
Ja, wobei spekulieren in dem Sinne können wir ja dann trotzdem nicht, weil wir ja eigentlich auch wissen immer noch, wie die Geschichte halt wirklich weitergeht. Das heißt, wenn wir jetzt uns in Spekulationen erlassen mit, ja, jetzt könnte ja, dann könnten sie ja das und das und das und das schon an der und der an der Stelle platzieren, dann machen wir ja hier voll den Spoiler-Watch.
Ja, das stimmt auch wieder. Ja. Ja, gut, okay. Vielleicht auch nicht. Naja gut, es bleibt spannend, aber es ist auf jeden Fall, entwickelt sich das hier so ein bisschen mit der laufenden Sendung, was ich irgendwie ganz, ganz angenehm und ganz spannend finde, dass das so passiert. Das heißt also, die neue Folge The Spies heißt sie im Original oder, His Dark Materials, ne, Folge 3 der ersten Staffel The Spies.
The Spies wie die Spione oder
die Spione.
Spies wie Verschleierung?
Ja,
die Spione,
nee,
ja?
Nee, okay. Die Spione. Also wahrscheinlich heißt die deutsche Folge dann auch Die Spione.
Okay.
Aber ja, das ist sozusagen, das war jetzt die dritte Staffel und die dritte Folge. Und die hat, auch so in der allgemeinen, im Allgemeinton ist auch einige Leute wieder so ein bisschen rückversöhnt. Nach der zweiten Folge waren die allgemeinen Pressestimmen zu der zweiten Folge extrem durchwachsen und viel ging eher in Richtung von, was soll denn die Scheiße? Jetzt irgendwie erzählt ihr hier eine völlig, völlig andere Geschichte als die, die wir irgendwie erwartet haben und irgendwie das weicht ja total ab. Und in der dritten Folge sind jetzt alle wieder so ein Stück weit versöhnt. Ein bisschen ja auch wie wir. Also mit so einem, okay, jetzt haben wir hier ganz viel, was wir irgendwie besprechen müssen, was hier anders ist als das Original ist. Und jetzt ist es schon so ein gewisses, okay, gut, dann erzählen wir mal eure andere Geschichte. Dann lassen wir euch jetzt erstmal erzählen und dann reagieren wir drauf. Und es gibt jetzt nicht mehr so eine große Empörung. Ich glaube auch tatsächlich, ich weiß gar nicht, woher das kommt, weil es war ja eigentlich schon immer so, dass wenn wir Serien- oder Filmadaptionen hatten, dass es anders erzählt wurde als in den Büchern. Und das ist ja immer so ein, da gibt es dann auch Probleme mit, immer mal wieder. So, und dann kann man sich auch drüber ärgern, dass so ein toller Charakter wie Tom Bombadil im Herrn der Ringe in den Filmen überhaupt nicht aufkommt. Versteht aber auch total, warum dieses Kapitel zwar für sich selber wichtig ist, aber zur allgemeinen Erzählweise nicht so beiträgt wie die anderen Themen, also so.
Und irgendwo musst du den Rahmen ja setzen.
Genau, so, das ist dann schon, das ist filmtechnisch, ist das schon alles verständlich, warum man das macht, aber ist natürlich trotzdem irgendwie schade. Und erst durch Game of Thrones war ja dann so auch die Erwartungshaltung so, dass sie sich total nah ans Buch halten, weil sie sich in der ersten und glaube ich auch noch zweiten Staffel sehr, sehr nah am Buch entlang bewegt haben. Und dass da wirklich die erste Staffel ja wirklich fast Seite für Seite irgendwie auch in Bildern erzählt wird. Und dann stehen die Charaktere exakt die anderthalb Meter links vom Baum, wie sie da gerade im Buch beschrieben wurden auf der Seite. Also da war es ja super nah dran. Und das ist halt hier jetzt nicht mehr so. Und eigentlich ist das aber normal für Verfilmungen jeder Art.
Weißt du, inwieweit Philipp Pullman bei der Verfilmung jetzt in der Serie beteiligt war?
Der ist da immer noch beteiligt. Also der ist da auch immer noch beteiligt. Er ist auch immer noch als Writer mit dabei. Also der macht auch selber die Adaption nicht alleine natürlich. Da gibt es andere TV-Writer, die das mitmachen. Aber er ist auch immer noch beteiligt daran, wie das Ganze jetzt hier wie das Ganze hier so entsteht.
Dann können wir uns ja auf jeden Fall immer sicher sein, dass das alles in seinem erzählerischen Sinne zumindest vonstatten geht. Also wie gesagt, ich finde halt trotzdem, dass uns die gleiche Geschichte erzählt wird, auch wenn sie halt anders aufgebaut wird. Und wenn man da jetzt auch noch mal die Rückversicherung im Hinterkopf hat, dass da auch noch mal sozusagen der Urheber draufschaut, finde ich das eigentlich, ja, bin ich damit noch versöhnter.
Ja, absolut. Also derjenige, der sozusagen die Serie jetzt so richtig fürs Fernsehen geschrieben hat, ist halt Jack Thorne. Jack Thorne ist halt einfach so TV-Writer, der das Ganze da begleitet. Und hat beispielsweise auch die Bühnenversion von Harry Potter and the Cursed Child geschrieben. Da tatsächlich, also das richtige Bühnenskript dann am Ende. Das ist so, also der ist auch jemand, der sozusagen dann genau sowas macht, sich irgendwie Literatur schnappt und die dann irgendwie aufbereitet für Bühne oder TV-Bühne, obwohl ja gerade The Cursed Child ja auch schon als Theaterstück geschrieben war, aber sozusagen auch mit Regieanweisungen versehen ist ja auch nochmal ein anderes Thema. Also das Ganze dann so zu schreiben, dass du es auch einem Schauspieler in die Hand drücken kannst und der sagt, ach, ich weiß, was du von mir willst, ist ja auch nochmal eine etwas andere Geschichte, genau. Aber da ist sozusagen Philipp Pullman auch immer noch dran beteiligt an der aktuellen Produktion. Genau. Und jetzt die Frage, springen wir direkt rein in die Folge?
Ja,
können wir eigentlich machen, sagen, ne? Ja. So viel drumherum ist jetzt in den letzten Wochen nicht passiert. Oder in der letzten Woche. Mhm. Und dann lass uns aber direkt reingehen. Also wir starten im Prinzip, kriegen wir genau die Erzählung weiter, wie wir sie in der letzten Folge beendet haben. Das heißt also, wir haben Lyra in dem Lieferwagen, in dem sie in der letzten Szene geschnappt wurde.
Und von den Goblern.
Von den Goblern, selbstverständlich, wie sonst. Dann von den Ägyptern befreit wird, direkt in der ersten Szene. Das heißt also, diese ganze Kidnapping-Phase bleibt nur sehr kurz irgendwie ein ungewisser Zustand. Und dann geht es ganz schnell in die Richtung, dass die Ägypter da sind und Tony Costa und so. Und dann
tatsächlich
Lyra
nur Tony Costa und Benjamin Dingens. Genau. Dessen Nachnamen ich nicht parat habe. Er ist halt immer Benjamin. Er ist halt auch irgendwie so der
De Reuter ist
De
er.
Reuter.
Benjamin okay. De Reuter.
Auf jeden Fall ist es so ein bisschen eher die Jugendgang, die da durch die Straßen zieht und noch ein kleines bisschen Ärger kriegt von ihren Eltern dafür, dass sie da unterwegs sind. Das sind jetzt nicht die Ägypter.
Aber die machen wenigstens was.
Ja. Es sind jetzt aber nicht die Ägypter als Instanz, die jetzt irgendwie nach Lyra auf der Suche waren.
Nee.
Sondern doch schon eher so eine kleine Straßenpolizei.
Ja.
auf
das rebellische Sondereinsatzkommando der Ägypter, das da genau. los ist. Ja, und das und ein bisschen schön auf eigene Faust
machen. Von Mama zu Hause auf den Deckel kriegt.
Genau, richtig. Wenn sie nach Hause kommen, dann gibt's Ärger.
So groß bist du dann auch noch nicht.
Ja, genau so.
Ja, nee, so läuft das ab. Das ist die Szene eigentlich.
Genau, das ist die Szene. Sie ist auch gar nicht so viel länger. Und das ist dann, wird dann sofort fortgesetzt von der Durchsuchung am Jordan College. Denn während die Ägypter die Chance hatten, jetzt Lyra zu finden, sind halt alle anderen immer noch auf der Suche nach Lyra. Und zwar vor allem natürlich Mrs. Coulter mit ihrer Entourage. Und die suchen dann als allererstes mal in Jordan College, weil sie halt fest davon ausgehen, dass Lyra sich da versteckt hält. Ja. Und hat dann auch so ziemlich krasse Züge, weil sie halt eben nicht da irgendwie einfach nur sich zurückhalten und irgendwie fragen, hallo, ist Lyra da, sondern halt wirklich die komplette Bude auseinandernehmen. Das heißt, wir sehen irgendwie auch in so einer Top-Down-Perspektive, sehen wir da richtig Truppen einmarschieren.
Förmlich. Und sie gibt ja sofort den Befehl, sucht nach allem, was eventuell illegal sein könnte.
Genau.
Irgendwie Handhabe.
Genau. Und sofort haben wir diese klassische Polizeidurchsuchung mit irgendwie alles aus allen Schränken raus und dazu halt auch gleich, das setzt so ein bisschen den Ton dafür, was diese Durchsuchung nämlich auch noch ist, neben sozusagen einer Durchsuchung, ist halt diese mutwillige Zerstörung. Das heißt also, da werden nicht nur Bücher aus dem Regal gerissen in sehr brutaler Weise, um im Regal nach irgendetwas zu suchen, sondern da wird währenddessen dann halt auch mal, wird noch der Buchblock aus dem Buch gerissen oder einzelne Seiten und zerknüllt und weggeschmissen und mit dem Fuß drauf getreten. Und also so ist das Ganze sehr deutlich einmal natürlich die Suche nach Lyra und auf der anderen Seite sehr deutlich eine
Einschüchterung.
Genau, eine Einschüchterung gegenüber dem Jordan College und dem, was da abgeht. Und das richtet sich natürlich erstmal so mit den Fußtruppen gegen das ganze College und dann in direkt sozusagen der nächsten Szene dann auch in sozusagen die beiden Institutionen als Personen wieder gespiegelt zwischen dem Master und Mrs. Coulter, die dann da aufeinander treffen. Ja.
Genau, und ich fand tatsächlich, dass in dieser Szene mir als neuem Zuschauer Scholastic Sanctuary das erstmal so richtig erklärt wurde.
Ja.
Sie haben da jetzt mal 2-3 Sätze mehr drüber verloren, warum denn die ganze Education-Nummer und Forschung und Bildung unter einem besonderen Schutz steht und halt sich nicht an alle Regeln und Grenzen des Magisteriums halten muss oder halten sollte. Und da sagt Mrs. Coulter etwas, was ich extrem spannend fand, weil sie nämlich meiner Meinung nach ein bisschen da auf sich selber auch abzielt. Ich weiß nicht, es hat vielleicht so einen Anklang. Nämlich wäre die Bildung, also jetzt mal frei übersetzt, wäre die Bildung wirklich so schlau, wie sie sein möchte, dann würde sie sich besser tarnen können. So, dann würde sie diesen Schutz nicht benötigen, dieses Scholastic Sanctuary, sondern könnte das auch sozusagen unterm Radar doch leisten.
Ja.
Und ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass sie da so von sich selbst spricht, weil wir haben ja auch schon in den letzten Folgen mitgekriegt, dass nicht alles, was Mrs. Coulter so macht, vom Magisterium unbedingt toll gefunden wird. Wir hatten ja da letztes Mal den Besuch bei ihr zu Hause, wo es auch darum ging, pass mal ein bisschen auf, du fällst ein bisschen auf, du machst hier Experimente oder Sachen, die nicht so ganz unter unserer Kappe laufen sollten. Das heißt, sie macht da auch schon so ein bisschen ihr Ding.
Ja.
Und das hat sie da jetzt auch mal so angedeutet,
dass sie
sich dafür die sehr viel klügere Art damit umzugehen hält.
Ja, absolut. Ja, da ist sie, diese Ambivalenz zwischen eigentlich ja dem Magisterium, das alles steuert angeblich, aber halt auch so einer gewissen Ehrfurcht des Magisteriums vor der Generaloblationsbehörde, dass das sozusagen irgendwie so zwei Gremien sind, die eigentlich, wo eigentlich eine der anderen unterstellt sein müsste, aber die Augenhöhe anscheinend doch irgendwo da ist. Das wird ja schon in den ersten Folgen klar. Also wenn es dann um die gemeinsame Freundin geht, die das besser nicht erfahren sollte und sowas, was dann irgendwie große, wichtige Personen des Magisteriums miteinander besprechen, ist das halt schon so sehr, sehr deutlich, dass da Hierarchien flach sind auf dieser Ebene und man da eher irgendwie zur Seite guckt als von oben nach unten. Und das sorgt halt dafür, dass sie da natürlich auch komplett frei walten kann und Jordan College und halt auch den Master da total in die Knie zwingt, also dann anfängt da wirklich irgendwie vor ihm aus seinen Büchern irgendwelche Seiten rauszureißen und ihn ins Feuer zu werfen. Und man sieht richtig, dass ihn das körperlich schmerzt, also so, dass er so zusammenzuckt, während sie das tut. Er aber trotzdem halt die ganze Zeit gelassen bleibt und jetzt nicht irgendwie dagegen vorgeht auf eine Art und Weise, dass er selber irgendwie diese Gewalt ausübt, sondern dass er sich halt darauf zurückzieht, dass er ja das Richtige tut und dass das wichtig ist, was die da machen und dass das sozusagen, also dass das doch eine Grundfeste ist, die doch nicht, die doch nicht zu unterwandern ist und
Ja, sie befragt ihn dann natürlich nach dem Verbleib von Lyra und dass er das doch wissen müsste und er beruft sich dann auch die ganze Zeit darauf, dass er Lyra in ihre Obhut gegeben hat und dass er 12 Jahre lang auf sie aufgepasst hat und jetzt.
Sie hat ihn verbusselt innerhalb von einer Viertelstunde, so ungefähr.
Ganz genau so. Und wenn sie jetzt nicht wüsste, wo Lyra wäre, dann, so ein bisschen sagt es nicht, aber dann würde er jetzt auch einen Teufel tun und ihr das verraten, selbst wenn er es wüsste, aber er weiß es halt nicht.
Ja.
So, denke ich jetzt mal. Ich glaube nicht, dass er das weiß, weil er weiß jetzt auch nicht, dass Lyra ist halt nicht bei ihm untergekommen und die Tatsache, dass sie überhaupt verloren gegangen ist, ist, glaube ich, für ihn beunruhigend genug.
Genau, ja.
Was ich allerdings auch spannend finde, ist, dass wir hier auch erfahren, dass Miss Coulter niemals wusste, dass Lyra oder wollen wir den Bogen da anders setzen?
Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie dein Satz weitergeht, deswegen kann ich dir das noch nicht sagen.
Also in dieser Fassung weiß Mrs. Coulter nicht, dass Lyra das Alethiometer hat.
Ja.
So. Sie kriegt nämlich tatsächlich von einem ihrer Schergen dann diese Bücher in die Hand gereicht.
Diese Bücher, in denen drin steht, wie man einen Alethiometer liest.
Genau. Mhm.
Die verboten sind.
Die verboten sind, weil ja das Magisterium alle verbleibenden Alethiometer eingesammelt hatte, vermeintlich. Und darin zu lesen sei ja strafbar, so. Und dann beruft sich der Master halt wieder darauf, dass das hier zur Bildung gehört und dass das jetzt keine, dass er selber jetzt nicht in Alethiometern herum liest, aber halt in den Büchern und das kann ihm niemand verbieten. Und dann meint sie halt, schon wohl. Und auf jeden Fall fragt sie dann, okay, du hast das Ding also scheinbar, also rück es raus, weil es verboten ist. Spätestens das ist ja wohl verboten. Und dann sagt er, glaube ich, irgendwie ganz ernst, nee, habe ich nicht oder so.
Ja.
Und dann geht ihr halt ein Licht auf.
Nee, er sagt dann auch, genau. So,
er sagt nicht, nee, Lyra hat es.
Nee, genau so. Nee. Also er sagt, er hat es nicht mehr. Ja.
Ach so.
Und Das ist sozusagen so, darauf kommt sie dann mit so einem, hä, wo ist es denn dann hin? Und dann guckt er sie nur ganz ernst an und dann checkt sie das. Und dann sagt er sozusagen halt auch, dass Lyra und das Alethiometer gemeinsam zu ihm gebracht wurden vor 12 Jahren und er deswegen im Prinzip gar nicht er derjenige ist, der es ihr gegeben hat oder so, sondern er hat es ihr eigentlich nur zurückgegeben sozusagen. Also es gehörte ihr schon, als er es bekam.
Ja.
So. Und dadurch wird ihr dann sozusagen auch so ein bisschen klar, dass das Ganze von Lord Ezreal kommt und das sozusagen, also so da kommt, fallen jetzt so ein paar Groschen sichtlich bei Mrs. Coulter darüber, wie das Ganze jetzt aufgebaut ist. Und
genau, und im Buch ist es halt so, dass sie wegen dieser ganzen Handtaschensache, während Lyra noch bei ihr ist, einmal herausbekommt, dass Lyra dieses Alethiometer hat.
Genau, weil ihr Affe in der Tasche stöbert und das findet, glaube ich, ne? Das war, glaube ich, die Szene, ja. Dass er da irgendwie mit dem Alethiometer spielt und sie ab dem Zeitpunkt weiß, dass sie eins hat.
Ja, so. Aber sie hat es dann auch behalten. Sie hätte es ihr, glaube ich, dann sogar abgenommen.
Ja, weiß ich nicht mehr genau.
Ich weiß nicht mehr, wie genau der Bogen da war. Schlecht vorbereitet.
Ja.
Schlecht vorbereitet.
Ja, was ist los mit dir heute?
Ja, naja, ich hatte jetzt halt keine Chance zwischen Serie schauen und aufnehmen, nochmal meine Fragen, die mir selber gekommen sind, aufzuarbeiten.
Ja, gut.
Das heißt, entschuldige bitte, General Nerdism bleibt heute ein bisschen aus.
Naja, nee, bleibt nicht aus, aber ist zumindest ein bisschen weniger vorhanden. Nächste Woche performen wir wieder, versprochen. Ja, okay. Und außerdem haben wir noch nicht unterperformt, das entscheidet sich gleich noch. Aber genau, das ist sozusagen die Szene und damit haben wir dann auch sozusagen die Situation hingebaut, dass jetzt Mrs. Coulter auch sich relativ sicher ist, dass Lyra jetzt nicht mehr am Jordan College ist. So, also das ist sozusagen jetzt darüber bei ihr auch angekommen und deswegen verschwindet sie dann halt auch. Und,
ja, aber nicht ohne halt vorher noch den Befehl zu geben, so ihr habt hier nicht kooperiert, ich bin jetzt stinkesauer,
genau.
Macht mal alles platt.
Genau so, also das sozusagen verschwindet da mit einem Execute Order 66 sozusagen raus aus der Bude und verschwindet, genau. Ja, und dann sind wir bei den Gyptern auf den Booten in der nächsten Szene und bei Mark Costa und so und dann haben wir erstmal sozusagen eine Befragung von Lyra durch Lord Farr und Father Corum. Corum. Genau, und da wird sozusagen dann geguckt, was weißt du eigentlich alles und so, sie weiß halt nichts so richtig so und hat halt auch nicht wirklich einen Plan darüber, wo jetzt die Kinder hin sind, weiß halt nur, dass sie selber die sucht. So.
Fühlt sich auch so ein bisschen wie neue Gefangene.
Genau.
Macht darüber auch für eine 12-Jährige absurd cocky Kommentare.
Ja.
Also so, ja, also nicht, dass es nicht bestimmt wirklich lustig wäre, hier jetzt die nächste Gefangene zu sein, aber haltet ihr es nicht für sinnvoller, wenn ihr mich hier einfach gehen lässt? Also es ist schon da sehr weit vorne.
Ja, was sie aber eigentlich schon die ganze Zeit ist. Ja. Also wird sie schon porträtiert seit der ersten Folge, ist sie ja, so stimmt. Dieses sehr, sehr Vorlaute. Und das hatten wir auch in der letzten Folge, hatten wir das in der Unterhaltung mit dem Staub. Ja. Was sie da alles so weiß, also so dieses sehr dolle Vorpreschen, auch wenn es sie selber in Gefahr bringt oder sie sozusagen in ihrem Übermut dann ein bisschen zu viel preisgibt, das haben wir ja schon irgendwie ein paar Mal gesehen und das ist auch eigentlich eine ganz schöne, also da finde ich, kommt auch so dieses Rotzgörige, das Daphne Keen da spielt, auch sehr gut rüber, also so dieses, dass du halt einfach denkst, wenn du als Kind in die Pubertät kommst, dass du ab da dann die Welt verstanden hast. So, ne? Also du hast so, jetzt hast du es endlich gecheckt. So, jetzt weißt du, wie der Hase läuft. Jetzt bist du nämlich schon groß und jetzt weißt du, wie das alles läuft. Und dann musst du nochmal 20 Jahre warten, bis das auch nur annähert, bis du weißt, wie wenig du weißt, so ungefähr. So lange wächst dann sozusagen das Ego da noch so mit. Und das ist so die Szene, in der sie dann denen aber auch relativ schnell klar macht, so ey, ich bin hier nicht, ich kann euch hier nicht helfen, ich habe aber das gleiche Ziel wie ihr und deswegen behandelt mich hier jetzt mal nicht wie eine Gefangene, sondern wie irgendwie jemanden, der zu euch mit dazugehört. Und dann wechseln wir rüber ins Magisterium. Und haben da einen Magisteriumsmitarbeiter, der mit Lord Boreal da gemeinsam sich unterhält. Und da kriegt Lord Boreal erstmal welche auf den Sack dafür, was die Generaloblationsbehörde da in Jordan College angerichtet genau. hat. So, weil da heißt es nämlich, Leute, ey, es gibt hier immer noch Regeln. So, und es gibt hier immer noch Scholastic Sanctuary und deswegen ist das ist eine tatsächliche Regel. Ihr habt die eigentlich nicht zu brechen und das, was ihr da macht, geht halt irgendwie gegen das, was wir uns da vorgestellt haben. Und Lord Boreal macht dann aber auch relativ klar, dass er sozusagen also bereit ist, da irgendwie auch diese Regeln sehr viel freier auszulegen, wenn es denn sein muss, um da sein Ziel zu erreichen. Und damit entsteht halt wieder so dieses, ihr habt uns hier eigentlich gar nichts zu sagen, sondern wir sind halt selber irgendwie mächtige Player und deswegen haben wir auch unsere eigenen Regeln. Und dann bekommt Lord Boreal vom Magisterium den Tipp, dass sie gehört haben, dass Lyra sich wohl bei den Gyptern befinden genau. würde. So. Und damit ist natürlich dann die nächste Spur gelegt, mit der wir dann jetzt auch wissen, dass jetzt sozusagen die Gobbler als nächstes dann bei den Gyptern auftauchen werden. So. Und
dann springen wir, glaube ich, nochmal wieder kurz zurück zu Mark Costa.
Genau, also eigentlich springen wir jetzt wieder die ganze Zeit hin und her zwischen den Gyptern und anderen Schauplätzen und haben dann so eine relativ schöne, intime Szene zwischen Mark Costa und Lyra, die dann da irgendwie in der, also Lyra sitzt da erstmal und spielt am Alethiometer rum so und kriegt aber immer noch nicht so richtig was raus, was das Ding eigentlich kann und soll. Und ja, klappt das dann zu und legt das weg und läuft dann halt irgendwie zu Mark Costa und die fängt dann halt da an zu kochen und ja, sagt
sie
so.
Sie ruft sie, sie hat sie ja, genau. ist so erschrocken und hat es schnell versteckt.
Ja, genau, so. Richtig. So. Und kommt dann irgendwie mit dazu und hilft dann da in der Küche oder soll in der Küche helfen. Und da haben die beiden so einen sehr, sehr, sehr intimen Moment, in dem sie irgendwie so sich also in der Mark Costa so deutlich auch diese Mutterrolle halt wieder einnimmt und da sich irgendwie sehr deutlich irgendwie um Lyra kümmert und auch sagt so, ey, du wirst hier, ne, wir machen dich hier noch zu einer richtigen Ägypterfrau, so, die irgendwie nicht nur geil kocht, sondern auch noch geile Tricks macht beim Kochen und so und halt irgendwie.
Worauf Lyra auch sofort wieder anspringt und sagt, ach, das habt ihr also vor mit mir, ja?
Ja, genau.
Also ist da auch wieder sehr, ich bin hier nicht eure Geisel und ihr bestimmt jetzt hier nicht über mein Leben und Mark Costa ist die einzige, jetzt auch im Raum mit Ägypter, die Lyra so wirklich als Person sieht, ja. Nicht als die kann uns behilflich sein oder die genau. Ist hier irgendwie im Zweifel wertvoll oder die ist hier, die anderen wollen sie haben, also müssen wir sie haben,
genau.
Sondern Mark Costa ist ein, nein, du entscheidest, was du genau. Werden möchtest und wenn du bei uns bleiben möchtest, dann finde ich das bestimmt super und dann bist du hier auch voll die Ägypter-Mama, aber das der einzige Mensch, der entscheidet, was du wirst, bist du.
Was ich auch wieder einen schönen Punkt fand, der natürlich auch so aktuelle gesellschaftliche Themen wieder aufgreift. Ne? Also, dass ich irgendwie, ich hatte schon in dem Moment, in dem sie da so drauf einzielte auf dieses, ja, du wirst ja irgendwie eine tolle Ägypterfrau, wenn ich dir erstmal gezeigt habe, wie man kocht, saß ich da schon und war so, uff, okay, ist das jetzt wirklich irgendwie das, ist das jetzt das Bild, das wir jetzt da aufmachen wollen? Ich dachte eigentlich irgendwie, es geht da um so sehr selbstbestimmte, also gerade bei den Ägyptern um so sehr selbstbestimmtes Leben und irgendwie Leute, die halt irgendwie, so eben sich nicht so Normen unterordnen wollen. Und das Korrektiv kommt halt sofort dann, das, was ich mir sozusagen selber gewünscht habe, kommt sofort von Lyra und wird dann auch total bekräftigt von Mark Costa wieder, also als so ein das hast du falsch verstanden, so, du kannst machen, was du willst, so, das ist alles deine Freiheit und das finde ich dann auch wieder ganz schön, weil das natürlich irgendwie auch aktuell gesellschaftlichen Konsens wieder
besser mit
reinnimmt. Ja, genau. Und dann
kommt, glaube ich, meine Lieblingsszene dieser Folge.
Ja, genau. Dann haben wir Lord Boreal, der also wieder da in dieses Gewächshaus geht und oder in diesem Vorgarten oder wo immer er da halt, wo immer das Fenster ist, das er jetzt irgendwie schon mehrfach benutzt hat, um in die andere Realität rüberzugehen. Und steigt da also durch und ist dann wieder in unserer Realität, wenn man so will. Und dann kommt deine Lieblingsszene.
Hat eine dicke, fette Parkkralle an seinem Auto.
Genau, das ist halt so, dass
so was Profanes.
Genau, ist halt etwas, wenn man überlegt, was das irgendwie für ein gestandener Lord in seiner Welt ist, der irgendwie da so über Leichen geht und so völlig unaufhaltsam sich da irgendwie durchs Jordan College bewegen kann, wie irgendwie der Rambo und gleichzeitig der König der Welt und irgendwie dann Leute im Magisterium einschüchtert und so und dann sozusagen einmal einen kleinen Reality-Check bekommt in der Reality darüber, dass falsch parken halt einfach von niemandem halt macht, wenn du nicht, also wenn du ein Diplomatenkennzeichen aus irgendwie Lyras Welt hast, hast du halt ein ernsthaftes Problem, weil das bringt dir nämlich nichts in der anderen. Und das ist so ein bisschen so ein kurzer Wink. Ist natürlich auch wieder so ein Comic Relief Moment, der natürlich auch dann extra da irgendwie fürs Fernsehen geschrieben ist. Und ich habe da oftmals ein bisschen Probleme mit. Also oftmals ist es für mich so ein, also ich mag es nicht so gerne, wenn eigentlich so furchteinflößende Charaktere so lächerlich gemacht werden in so Situationen. Aber hier ist es so sehr, sehr, sehr geringschwellig, sodass man da halt irgendwie drüber schmunzelt, ist aber auch ihn sozusagen jetzt nicht als Idioten darstellt oder sowas, weil das finde ich ist halt oftmals so eine Sache, die Film und Serien gerne machen, dann zu sagen irgendwie so, ja, der ist nicht nur böse, der ist auch irgendwie doof oder der hat's verdient oder sonst irgendwie sowas, sondern ich finde so diese Bedrohung, die davon ausgeht, ist halt so die so aufrechterhalten werden muss, damit ich halt auch dem bösen Charakter seine Boshaftigkeit abnehme. Das macht da aber an der Stelle nichts aus. Dann sind wir wieder zurück auf dem Schiff und Lyra spricht mit Father Corum und der sagt so, ey, möchtest du mal die Leute sehen, die dich da gekidnappt haben?
Was ich krass finde, weil sie haben sie einfach mitgenommen.
Ja.
Also sie haben halt selber jetzt Geiseln genommen.
Genau, richtig. So, sie haben also diese Gobbler dann irgendwie bei sich selber auf dem Schiff dann eingesperrt und foltern die dann da
unten. Ich habe nur aufs Waterboarding gewartet.
Also das, was man sieht, ist erstmal nur Befragung. Die sind da festgekettet an einem Stuhl und es wird sich da irgendwie sehr dolle körperlich genähert, aber es gab jetzt keine Folterszene. Das nicht. Es wurde jetzt keine physische Gewalt ausgeübt in dieser Szene.
Ja, weiß ich nicht. Ich habe das Ende so verstanden.
Ja gut, das Ende lässt aber offen. Also, na klar, und es ist natürlich auch klar, was da passiert. Ne? Also, es ist klar, dass da halt irgendwie Benjamin dabei ist, irgendwie die zu foltern. So, und halt irgendwie aus denen Informationen rauszukriegen. Und da fand ich auch krass, dass halt Lyra da dann irgendwie so durch dieses Bullauge im Fenster in der Tür guckt und halt überhaupt nicht schockiert ist, sondern halt auch so sagt, so ey, ja, keine Ahnung, die üben Gewalt aus, wir üben Gewalt aus, hit it, ja. So. Und das, finde ich, ist schon dann auch wieder ein sehr, sehr dunkler Turn in der Charakterentwicklung von Lyra. Also, dass die so ganz klar sagt, so nee, Gewalt fordert gegen Gewalt und irgendwie so, okay, ja, gut. Good to know für alles, was jetzt noch so kommt. Ist aber natürlich auch ein bisschen, wenn man jetzt irgendwie die Buchreihe kennt, auch ein bisschen eigentlich der Tonus von allem. Ne? Also es ist so ein, du musst halt auch stellenweise Feuer mit Feuer bekämpfen. So. Und das passiert halt auch an vielen Stellen dann immer mal wieder. Aber ja, das macht halt, also damit kriegen wir natürlich schnell dieses Lyra hat halt jetzt schon in diesen drei Folgen so eine krasse Charakterentwicklung durchgemacht von so diesem, sie ist so der kletternde Tomboy, der da irgendwie im Jordan College der kleine Racker ist. Dann haben wir diese Faszination für Mrs. Coulter und diese Entwicklung zu der kleinen Lady oder so diesem, ne, beweg dich mal in diese Richtung. Etwas, wo man aber auch merkt, dass sie nicht reinpasst, aber sie trotzdem halt irgendwie so in ihren juwelenfarbenen Kleidern dann ja auch trotzdem irgendwie sich auch irgendwie
wie
ganz
deplatziert
wohl
sie am Anfang aussieht, als sie da bei den Ägyptern ankommt und noch ihr petrolfarbenes Kleid anhat und dann da diese Fahrt auf dem Wasser.
Ja.
Das fand ich ein bezeichnendes Bild.
Ja, genau.
Weil plötzlich saß es nicht mehr. Also es sah aus, als ob das Kleid ein anderes wäre.
Ja, was es mit Sicherheit war, damit es eben noch ein bisschen weniger
was plötzlich überhaupt nicht mehr passte und stand und alles.
So, und das ist so ein bisschen das ist ja auch die Charakterentwicklung, die da passiert. Ne? Also sie rutscht dann auch ganz schnell wieder raus aus dieser Rolle, in die sie da irgendwie auch so halb gezwungen wurde und in der sie sich auch nie so richtig gefühlt hat und wechselt sozusagen dann wieder juwelenfarbenes Kleid direkt irgendwie zu Latzhose und Hemd so und das ist natürlich aber auch eigentlich wieder nur die nächste Verkleidung. Ne? Also das ist jetzt auch immer noch nicht, das ist zwar näher dran an ihrem natürlichen Kostüm, das sie so für sich selber auch tragen würde, aber es ist immer noch sozusagen jetzt die Gypterkleidung.
Ja.
Und ich bin mal gespannt, wo sie sozusagen, wo ihr Kleidungsdämon sich settelt, wo sie also am Ende landet, was ihre eigene Figur angeht. So. Und wo sie sich sozusagen dann auch positioniert, weil sie ist ja eigentlich so ein bisschen eine Schuluniform, Jordan College, Juwelenkleid, Latz Hose und Karohemd, ist jetzt ein bisschen die Frage, was ist eigentlich der Style von Lyra Belagba selber?
Ja. Na und auch darüber.
Jetzt bei Promiflash. Titelseite In Touch.
Auch darüber spricht sie ja so ein bisschen mit Father Karum auf dem Bootdeck da. Wo settelt man sich eigentlich und was sagt das über einen und was.
Genau.
Wie viele Leute wollen eigentlich einen Löwen als Dämonen haben und kriegen dann
einen Pudel,
was ich ganz süß fand. Ja. Und dass er auch darüber sprach, dass er halt an seinem Dämon kein Haar ändern würde. Und er hat so einen schönen Bengalkatze oder so.
Genau.
Das ist also schon auch ein sehr anmutiges Tierchen, was er da hat. Und trotzdem sagt er, hält ihn das nicht davon ab, manchmal von einem Löwen zu träumen.
Sich was anderes zu wünschen.
Nee, zu träumen, hat er gesagt.
Aber nicht von einem Löwen, sondern von etwas anderem, woraufhin sein Dämon auch Gott so ein bisschen
pikiert.
Ja, genau, ein bisschen beleidigt ist. Aber das ist so, also diese ganze, wo willst du eigentlich hin und wo findet man seinen Platz in der Welt, ist etwas, was dann halt da auch auf diesem Bootsdeck besprochen wird.
Genau, und da sagt Lyra auch zum ersten Mal, dass sie eigentlich am liebsten es hätte, wenn Penn sich halt niemals setteln würde.
Ja, genau.
Und das finde ich auch so ein, Gedanken, der sehr viel über sie aussagt.
Ja, Oder über jedes Kind.
Oder über jedes Kind.
Natürlich. Genau, da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Also ob das wirklich jetzt so dieses...
Ja, wobei es gibt ja auch bei uns die Kinder, die erwachsen werden wollen und unbedingt...
Genau, deswegen, also ja, also, oh, ja, okay, nee,
das heißt, stimmt. Jedes Kind, es gibt ja auch immer das Kind, was schon immer so werden wollte wie Papa und schon immer.
Stimmt, es gibt das Kind, das in Hemd und Krawatte mit Aktenkoffer in den Kindergarten gegangen ist, weil Papa genauso aus dem Haus gegangen ist. Solche Kinder scheint es zu geben, angeblich. Unter Umständen gibt es auch belastendes Material an Kindergartenfotos von Leuten, mit denen diese Kinder in den Kindergarten gegangen sind. Aber man weiß das nicht genau. Aber die soll es gegeben, ist alles. Die haben sich das aber über die Jahre auch verloren. Ne? Ja, genau. Das hat sich auch verwachsen dann irgendwann wieder. Aber ja, noch das gehört manchmal dazu. Ja, und dann sind wir wieder bei Lord Boreal, der jetzt ja in der Echtwelt ist und auf dem Weg ist zu seinem Informanten. Und da habe ich mich gefragt, warum trägt Lord Boreal eigentlich in der echten Welt eine Brille? So, warum, die braucht er nirgendwo anders? Warum braucht er plötzlich, gibt es nur in der echten Realität
er trägt
eine?
Er trägt Sonnenbrillen, er trägt ganz coole Black Shades.
Echt?
So, ja, doch, wenn er da aussteigt, du siehst doch, wie die getönt sind. Wenn er da, deswegen habe ich so einmal so laut geschnauft, weil er so voll wie der Man in Black aussieht, wenn er da aus seinem Auto steigt und seine schwarzen Shades abnimmt.
Okay,
oder so,
ich hatte ihn als Brillenträger dann abgespeichert.
Kann auch, aber er hat da auf jeden Fall so Cool Guy Shades auf dann und das war für mich eine Verkleidung. Also es ist so ein dolles Hallo, ich bin hier die coole Socke und das müssen wir jetzt nochmal irgendwie illustrieren.
Ja, okay, ja. Er ist halt ein Spion. Ne? Also er ist halt ein Spion, sowohl in beiden Welten.
Ja.
Und das ist natürlich schon so, der Spion aus Lyras Welt sieht halt anders aus. Aber eigentlich sieht er jetzt schon aus wie der coole Spion-Typ, den man irgendwie aus jetzt den Filmen aus unserer Welt kennt.
Aber dann passt es ja nur umso mehr, dass er dann in dieser Welt diese schwarzen Brillengläser
hat. Ja, genau. So, auf jeden Fall sitzt er da mit seinem Informanten-Typen, den er ja in der letzten Folge auch schon angetroffen hat und dann sozusagen über den Verbleib von Grumman mit ihm gesprochen hat. Das heißt, da hat er sich ja mit dem in einem Café getroffen und hat gesagt, hier, ich suche nach diesem Typen, schau mal, ob du den irgendwo findest. Und das ist sozusagen das, was jetzt die letzte Szene war mit den beiden Charakteren. Das heißt, wir wissen jetzt, es geht an der Stelle auch weiter. Und das ist halt auch das Thema, das sie dann haben. Der Informant hat nämlich irgendwie so Face Recognition Software irgendwie über alles Mögliche laufen lassen und mal irgendwie geschaut, wo er diese Charaktere findet. Und findet dann halt da auch einen Charakter. Und macht dann ein neues Fass auf in dieser Folge.
Genau, und zwar findet er einen ehemaligen Marineoffizier und Forscher mit dem Namen John
Perry.
Perry und
Colonel John Perry.
Colonel John Perry. Der offiziell halt seit 13 Jahren verschollen ist und für tot erklärt wurde.
Ja.
Und dementsprechend hat er seiner Meinung nach jetzt den Beweis erbracht, es ist nicht so, dass euer Grumman in unsere Welt geflüchtet ist, sondern der kommt von uns und ist zu euch rüber und jetzt vielleicht gerade wieder zum Schutz hier, aber auf jeden Fall kommt der von uns. Und dann ist...
Geht es ja darum so, aber das kann doch gar nicht sein, der hat doch einen Dämon so, der muss doch aus unserer Welt kommen. Und dann stellt dieser Informant das erste Mal die Frage und sagt so, aber woher weißt du denn überhaupt? Also,
wenn wir zu euch rüberkommen, unseren Dämon finden.
Genau, und das ist halt irgendwie was dann auch nochmal dieses Thema offen, weil das ist natürlich so ein bisschen diese Irreführung von vorher, die wir irgendwie haben, dass wir davon ausgehen, genauso wie Lord Boreal, wenn ein Dämon mit dabei ist, dann muss es sozusagen ein Charakter aus der Welt sein, das kriegen wir da an der Stelle dann mit. Übrigens wird der Colonel John Perry wird gespielt von Andrew Scott und das ist hier Moriarty, also wir kennen ihn als Moriarty aus Sherlock, aus ganz vielen anderen Serien halt auch. Das finde ich ist aber halt immer eine sehr schöne, daran merkt man halt immer sofort, ist das jetzt ein wichtiger Charakter oder nicht. So, wenn er halt irgendwie nämlich halt irgendwie so sehr, sehr bekannt besetzt ist, was halt irgendwie Andrew Scott in Großbritannien, also in der BBC, gefühlt allen BBC-Produktionen irgendwo mal auftaucht, dann weißt du schon direkt so, ja, okay, der wird irgendwie nochmal, der wird nochmal wichtig. So, der spielt irgendwie bei Black Mirror mit und halt irgendwie ja bei Fleabag und bei ja all diesen ganzen Geschichten, die halt irgendwie ja Sherlock halt, die halt irgendwie von der BBC auch produziert werden. Und dadurch ja weiß man dann halt relativ deutlich, okay, das ist jetzt nicht ein Nebencharakter, mit dem was da zu tun haben.
Ja. Und wir sehen eine ganz dolle Faszination auch des Privatdetektivs oder wie hast du ihn
genannt? Informant.
Des Informanten.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob er einen Namen hat.
Ich habe das Gefühl, er ist so angeheuert. Also so eine ganz dolle Faszination dafür, diesen Dämon eigentlich haben zu wollen, sage ich jetzt mal, weil er war ja auch bei Lord Boreal beim ersten Treffen im Café oder beim letzten Treffen, beim ersten Treffen, was wir ja gesehen haben. So, oh, komm hier, jetzt zeig doch mal deinen Dämon. Und dann kam ja die Schlange da aus dem Ärmel geschlängelt. Und jetzt auch dieser Kommentar in Richtung, naja, aber vielleicht haben wir alle einen Dämon. Und wenn wir in eure Welt kommen, formt genau. Er sich erst. Man sieht ihm dolle die Sehnsucht an, dass er das auch sehr spannend findet, aber nicht den Mut dazu findet, diesen Schritt auch zu gehen.
Genau, weil das wird halt auch nochmal thematisiert, dass also Thomas, so ist der Name dieses Informanten, dass der ja eigentlich die ganze Zeit alle Möglichkeiten gehabt hätte, Lord Boreal mal zu folgen in irgendwie dessen Welt und er sich aber bisher einfach nicht getraut hat und er das dann halt auch sagt, so ja nee, habe ich irgendwie Schiss vor dem, was mich da erwartet, was ich total verstehen kann, weil ich würde, ja, wenn ich, also ich habe totale Ich fühle mich total in der Situation ertappt zu sagen, irgendwie, ja, manche Leute wünschen sich den Löwen und kriegen den Pudel, weil ich könnte überhaupt nicht sagen, was mein Dämon wäre, wenn ich in dieser Welt leben würde. Weißt du das? Kannst du das für dich sagen?
Nein.
Aber hast du ein Gefühl?
Nee, ich möchte jetzt ganz ganz plump und spontan eine schnarchende französische Bulldogge antworten.
Ja gut, du meinst unseren dritten Co-Host hier in diesem Podcast, die heute gar nicht schnarcht.
Nee,
heute gar
nicht schnarcht. Nee,
das ist aber gut, wir dürfen es auch nicht beschreien.
Keine Ahnung. Habe ich mir absurderweise noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht, obwohl wir da sehr viel drüber sprechen.
Wir machen uns da mal ganz, wir machen uns darüber mal Gedanken und das erzählen wir euch in der letzten Folge.
Ist auch
Folge.
So ein bisschen der Patronus-Test,
ja, genau.
Den man hier auf Pottermore machen kann.
Ja, aber
da halt, war auch irgendeine dusselige Katze.
Ja, bei mir auch, aber das wäre es hier, glaube ich, hoffentlich nicht.
Ja.
Aber ja, also wir machen uns darüber mal Gedanken, wir erzählen euch jetzt in der letzten Folge.
Die schreibt
wir
so, uns gerne, was eure Dämonen wären.
Genau, und warum? Also und warum? Vielleicht habt ihr ja irgendwie eine Idee Spirit und Animal. Könnt das total festmachen und wisst sozusagen so, ey, nee, das passt irgendwie so für mein ganzes Leben, passt diese Eigenschaft total und dieses Tier würde deswegen gut zu mir passen. Bin ich sehr gespannt. Also ja, das schreibt uns gerne an per E-Mail an podcast@pixelburg.tv. Da könnt ihr uns das hinschreiben und dann lesen wir uns das durch und dann reden wir da vielleicht sogar auch mal drüber hier live on the air. Und dann haben wir also diese Szene hinter uns.
Einen kleinen Kommentar noch.
Bitte.
Der Informant findet an dieser Stelle auch heraus, warum Lord Boreal das eigentlich alles macht, weil
der
ist nicht geschickt worden. Das ist Lord Boreal himself, der diese Nachforschung anregt und der hat jetzt keinen Magistäriumsauftrag, wahrscheinlich im Gegenteil, sondern das, was ihn antreibt und fasziniert ist, dass John, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, was
Wer?
Ist denn? Der
Perry.
Perry, danke schön. Dass John Perry in seiner Welt natürlich der Forscher, der einzige andere ist, von dem er weiß, dass der Welten schon mal überquert hat.
Ja.
Und dass er tatsächlich mit ihm eigentlich sich gerne austauschen würde.
Ja.
Also er ist gespannt und neugierig auf das, was der schon weiß. Und eigentlich finde ich, das ist ein sehr demütiger Ansatz, den ich so nicht von ihm erwartet hätte.
Ja, das
also
stimmt.
Also es ist so ein, es gibt nicht so viele Leute, die das sich trauen und machen, haben wir ja gerade eben erst nochmal etabliert, dass du dich jetzt auch nicht traust. Und wir sind die einzigen beiden, die das machen. Ich möchte ganz gerne wissen, was er so erlebt hat und weiß. Und
ja, finde ich, baut ein bisschen die Möglichkeit mit ein, dass Lord Boreal nochmal die Seiten wechselt. Oder sozusagen also so von diesem von dieser bösen Variante sich wegbewegt. So.
Ja. Zeigt nochmal mehr auch diesen Spy.
Genau. Genau, Teil. Dass er da halt irgendwie im Zweifel auch Doppelagent sein kann, wenn es denn darauf ankommt. Und eine ganz wichtige Information, die wir in dieser Szene auch noch bekommen, ist, dass, John Perry eine Familie hat. Ja. Und zwar eine Frau und einen Sohn, den er da zurückgelassen hat vor 13 Jahren. Und dann kriegt sozusagen Lord Boreal so einen Umschlag, wo halt Informationen über diese Familie drin sind. Und nimmt diesen Umschlag und geht dann vor die Tür und schreibt als allererstes mal an eine Telefonnummer, die wir halt nicht sehen können oder halt also nicht mit einem Empfängernamen oder sowas so, hey, wollen wir uns vielleicht treffen? Oder wir müssen uns treffen. So, und das halt sozusagen mit diesem Umschlag in der Hand. Und damit wechseln wir dann rüber in wieder zurück zu
den Güptern,
den Güptern, genau. Ja. Weil dann haben wir nämlich jetzt das, was wir gerade schon geahnt hatten, kommt jetzt nämlich die Generaloblationsbehörde mit der Polizei sozusagen vorbei und die durchsuchen dann die Schiffe und suchen nach Lyra, ganz deutlich so, halten also auch das Bild von Lyra dann da hoch und durchsuchen dann da halt ähnlich, also im Prinzip genauso wie sie es in Jordan College gemacht haben, irgendwie durchsuchen sie da halt auch dann die Hausboote der Ägypter und reißen da auch alles raus. Und wir haben dann halt auch so Charaktere, die sozusagen so, wir sehen so einen glatzköpfigen Typen in einem dunklen Anzug mit so einem schwarzen langen Ledermantel, dessen Dämon irgendwie so ein
das ist eine Art Schäferhund.
Ja, genau. Also halt so ein böser Kampfhund ist so. Und das ist sehr, also einmal natürlich haben wir sehr klar dieses, okay, was bist du für ein Typ? So. Aber vor allem haben wir jetzt diese dolle Kombination wieder zurück zu einem totalitären Regime, Nazi- und SS-Uniformen mit diesen schwarzen Ledermänteln und sowas, kriegen wir sehr deutlich diese Sprache.
Was wir im Magisterium an den Brutalismusbauten ja auch schon mal ein bisschen gemalt bekommen
haben. Genau, so, also all das, was da abgeht, ist halt irgendwie so ein Wir gegen euch und wir sehen uns oben und ihr seid irgendwie das Fußvolk und uns sind bestimmte Sachen vorbehalten, die ihr nicht haben dürft und wir wenden brutalste Gewalt an, um einmal unsere Ideologie unter die Leute zu bringen, um zu verbieten, was wir verboten sehen wollen und um euch einzuschüchtern und im Zweifel zu töten, wenn ihr uns in die Quere kommt. Und das ist halt etwas, was wir aus der Weltgeschichte kennen und was natürlich auch irgendwie ja nie unaktuell wird und auch irgendwie gerade wieder ein großes Wir gegen euch in so ziemlich jedem Land aktuell irgendwie gesellschaftlich zu sehen ist, dass sich da wieder solche Sachen formen. Deswegen auch da so ein constant Reminder dafür, dass das kein Zustand ist, in dem man leben möchte. So, und diese Gewalt sozusagen da auch wieder vom Staat ausgeht und man sich da als Einzelner nicht gegen wehren kann. So, was auch dazu führt, dass relativ schnell da halt auch Mark Costa darauf reagiert und sagt, ey, hallo, wir haben hier verlorene Kinder, ihr solltet die mal suchen und nicht irgendwie dieses Mädchen, das ihr da auf dem Foto zeigt, so, warum seid ihr so nicht auf der Suche nach den Kindern, die wir verloren haben? Und das ist halt auch so ganz deutlich weil es halt nicht um euch geht, so, sondern es geht halt irgendwie um die Interessen und die Wünsche und die Ziele von einigen wenigen und nicht von, dem Bodensatz der Gesellschaft, den die Ägypter dann jetzt irgendwie darstellen oder sowas, die jetzt freiheitsliebend sich nicht an dem ganzen restlichen Kram irgendwie beschäftigen wollen, also so beteiligen wollen. Das ist so eine sehr starke Szene, die natürlich auch wieder so mit der versteckten Lyra hinter irgendwie der zweiten Wand und irgendwie so einem fast gefunden und dann doch nicht auch so ganz viel klassische Film- und Serien-Szenerien aufbaut, die wir kennen irgendwie. Aber, und dadurch halt natürlich jetzt auch nicht das Hammermaß an Spannung aufbaut, weil man ganz genau weiß, wie diese Szenen funktionieren.
Und dass sie jetzt natürlich
nicht gefunden wird, so. Also da war ich so ein bisschen, Ach, keine Ahnung, das ist so, ich weiß, dass diese Szene notwendig ist, jetzt um sozusagen diese Information weiterzutragen, aber halt dieses, wir bauen jetzt eine Szene auf, in der irgendwie ein Raum durchsucht wird, während sich da jemand drin versteckt und er wird am Ende dann nicht gefunden, obwohl wir einen Spürhund haben, Ding, ist sowas, das könnte ich dir jetzt eine Liste machen aus 60 Filmen und 100 Serien, die irgendwie genau diese gleiche Geschichte schon irgendwie gezeigt haben und überall immer wieder so tun, als wäre das jetzt die spannendste Szene überhaupt. So, und das fand ich ein bisschen schade, dass sie da sich nicht für eine andere Erzählweise entschieden haben und finde halt irgendwie so diese Szene immer so ein bisschen inhaltsleer. Und dann springen wir rüber zu Mrs. Coulter und die sitzt im Zimmer von Lyra auf dem Bett und ist halt irgendwie...
Sieht aus, als ob sie Todesqualen leidet. Die
genau.
Sieht so die hat so Schmerzen. Ich bin auch mittlerweile, ich war ja am Anfang ein bisschen über die Besetzung von Mrs. Coulter zumindest nicht ultra happy, was heißt happy, weiß ich nicht. Ich war nicht sofort so krass an Bord mit ihr. Bin jetzt mittlerweile mega in Love mit der. Ich finde die so ausdrucksstark.
Ich habe Angst vor Ruth Wilson.
Ja, aber auch so viel Mitleid.
Ja.
Und dass sie das hinkriegt, das hätte ich halt von ihr nicht erwartet.
Ja.
Ich fühle mit dieser Frau, obwohl sie eine fürchterliche Person ist und versuche die ganze Zeit, mich auf ihre Seite zu schlagen, warum sie so kaputt ist.
Ja.
Und weil ich doch sehe, wie sehr sie leidet.
Ja.
Und wie sehr sie selber einen Knacks hat. Und irgendwie, möchte ich ihr die ganze Zeit ihre Übeltaten in ein anderes Licht rücken.
Ja.
Also irgendwie muss ich sie verteidigen.
Ja.
Ich
weiß sie irgendwie in Schutz nehmen, obwohl sie halt nichts tut, was in die Richtung geht, dass man das müsste. Und wir haben da eine Szene, die mir eine Frage gestellt hat, die ich mir vorher noch gar nicht gestellt habe. Weil wir nämlich einen kurzen Schnitt haben am Ende dieser Szene, in dem es eigentlich nur darum geht, dass sie über das Fell, das da auf dem Bett ist, sozusagen so mit den Fingern rüberspielt und dann aber so reingreift. Das ist der Moment, in dem sie sozusagen von so einer Zärtlichkeit wieder in eine Wut umkippt. Mhm. Und da ist der ganz klare Fokus aber auf ihren Ehering. Und das war etwas, was mir vorher noch nie aufgefallen ist. Also schon aufgefallen, aber wo ich nicht weit darüber nachgedacht habe, warum Mrs. Coulter eigentlich Mrs. Coulter ist, obwohl es keinen Mr. Coulter gibt. Mhm. Und sie nicht Miss Coulter ist. Weil das heißt ja ganz deutlich, sie ist irgendwie verheiratet und wir wissen, mit Lord Asriel ist es nicht so, weil den hat sie irgendwie als Nichtsnutz von einem Vater dann auch irgendwie seit langem nicht mehr in ihrem Leben, so wie Lord Boreal irgendwie ein ehemaliger Lover von ihr war und irgendwie auch nicht so richtig zu ihr gehört. War dann sozusagen dieser Fokus auf diesen Ehering etwas, was mir dann da an der Stelle extrem doll aufgefallen ist und was auch sofort irgendwie ein oder zwei Szenen weiter aufgegriffen wird inhaltlich. Und das ist so ein bisschen so ein schöner Hinweis, dass ich sozusagen in meinem Kopf schon an dem Punkt war zu sagen, was ist denn eigentlich mit Mrs. Coulters Mann? Also wo gibt's eigentlich Mr. Coulter? Und während ich in meinem Gehirn darüber nachdachte, springen wir in die nächste Szene und kriegen im Prinzip genau dann auch schon die Auflösung.
Ja.
Und das fand ich sehr, sehr gut, weil mir hat sozusagen dieser kurze Moment in der Szene hat mir erzählt, was in der nächsten Szene passiert, sodass ich sozusagen schon inhaltlich darauf vorbereitet war, jetzt jeden Hinweis, der in der nächsten Szene erzählt wird, auch sofort zu verstehen und zuordnen zu können.
Witzig, ich habe den Ring gar nicht bemerkt. Ich habe nur auf die doch sehr seltsame Art, wie dann der Affe sie frei wüten lässt und hinter ihr und ihm aber die Tür zumacht. So ganz langsam und bestimmt, als ob das, was jetzt hinter diesen Türen passiert, für niemandes Ohren bestimmt ist. Was absurd ist, weil sie in einem Penthouse sind und sie auch das ein oder andere Mal sagt, es bringt hier nichts rumzuschreien, es hört euch niemand.
Ja, aber es ist halt irgendwie ein privater Moment,
und
der irgendwie
so
anscheinend sein muss oder so. Ja,
absolut. Und das war das, was mir so blieb von der Szene. Aber spannend, das mit dem Ehering ist ja dann krass gut orchestrierter Bogen gewesen.
Genau, weil in der nächsten Szene haben wir Lyra und Ma Costa und Lyra ist halt irgendwie so angepisst und rennt halt weg und will halt irgendwie da jetzt nicht mehr, will jetzt irgendwie auch niemanden in Gefahr bringen, so, weil irgendwie, da wurde jetzt ein Schiff durchsucht und sie hat halt Schiss und will jetzt irgendwie weg. Und Marc Costa versucht sie halt dazu zu überreden, zu bleiben und erzählt ihr ja eigentlich ziemlich direkt straight raus erstmal, warum eigentlich Mrs. Coulter hinter ihr her ist, und zwar, weil Mrs. Coulter Lyras Mutter ist.
Ja.
So. Und damit hätten wir dann auch die Sache, die wir in der letzten Folge rausschneiden mussten,
als
du diese Bombe hast platzen lassen und Marc Costa da das Spotlight stehlen wolltest. Ja, sind wir da jetzt also an dem Punkt, an dem wir jetzt wissen. Lyra ist die Tochter von Lord Asriel und Mrs. Coulter.
Genau.
Und wurde, ja, wurde gezeugt und geboren, während Mrs. Coulter noch verheiratet war
mit Mr. Coulter.
So. Und dann war das sozusagen auch nicht zu verstecken, dieses Baby, und wurde dann ein Ägypter. Amme, Nanny, wie auch immer, halt irgendwie die Hand gedrückt. Und dann gab es einen Kampf auf Leben und Tod zwischen Lord Asriel und Mr. Coulter.
Genau, weil es nämlich das Recht gibt in dieser Welt, dass ein Ehemann sich sozusagen an dem anderen Mann, mit dem sich im Zweifel seine Frau vergnügt hat, auf Leben und Tod
rächen
darf.
Genau. So. Und das passiert und Mr. Coulter stirbt dabei. Ja, das bringt halt irgendwie dann aber so, ist dann irgendwie Mord und ist aber irgendwie auch nicht so richtig, weil es ist ja irgendwie straffrei, weil man darf ja und so, und deswegen kommt sozusagen Lord Asriel da irgendwie mit weg, so mit dieser ganzen Geschichte.
Das ist tatsächlich aber der Grund im Buch, warum Lord Asriel in diese ganze Diskreditierung gefallen ist. Mhm. Weil klar, in dem Sinne straffrei, aber
er war ja eigentlich derjenige, der was Böses getan hat, genau. Und sich da jetzt sozusagen dann rausgewunden hat, macht ihn ja immer noch nicht. Es geht ja nicht darum, dass dieser Kampf um Leben und Tod da ist, um zu entscheiden, wer Recht hat, sondern du bist sozusagen straffrei, wenn du dich rächst. Das heißt ja aber, dass die sozusagen der, wer richtig und wer falsch liegt, das ist schon entschieden. Das wird nicht erst entschieden durch irgendeinen Kampf, und deswegen fällt er da natürlich dann irgendwie in Ungnade, ja. Und tja, dann haben wir also diesen ganzen Arc, der da irgendwie erzählt wird. Und dann wird auch klar, ja, diese Amme von den Ägyptern, die Lyra da zu sich genommen hat für irgendwie wenige Stunden, war dann halt Marc Costa. Dadurch haben wir dann auch wieder den Rückgriff auf diese mütterliche und intime Szene am Anfang der Folge. Kriegen halt so diesen ganzen Bogen
warum
einmal
sie sich
hingebaut.
So verantwortlich fühlt,
genau.
Für Lyra.
Genau.
Ja, weil sie sich schon mal eine Nacht lang mit ihrem Leben beschützt hat.
Genau, so. Und das checkt Lyra dann halt auch alles so, und dann wird halt erzählt, so, und dann kamst du, um dich zu schützen, ins Jordan College, weil da war sozusagen, warst du dann halt geschützt bis vor kurzem, so. Und das war der einzige Ort, an dem man dich irgendwie am Leben behalten konnte. Und das ist auch wieder eine, ja, sehr andere Erzählweise, als sie in den Büchern stattfindet. So, da.
Genau, da wissen wir sehr früh, wie der Kampf zwischen Lord Asriel und Mr. Coulter ausgegangen ist. Beziehungsweise wir wissen sehr früh, dass genau das mit Mr. Coulter passiert ist, aber wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es Lord Asriel war. Also im Buch werden wir sehr früh mit Mr. Coulter konfrontiert.
Ja.
Irgendwie ziemlich direkt nach der Einführung von Mrs. Coulter, glaube ich. Und dann findet in dieser Szene oder am Ende dieser Szene noch eine wunderschöne Sache statt. Und zwar sagt Marc Costa zu ihr, du wirst, also sinngemäß, du wirst jetzt mit diesem Wissen schon entscheiden können, was für dich richtig ist. Und dann legt sie dieses ganze Vertrauen, dass sie schon zu dem richtigen Weg finden wird, in so eine kleine Berührung und wendet sich dann auch von Lyra ab und geht zurück zum Boot und hat ab dem Moment keine Handhabe mehr, ob Lyra jetzt weiter wegstapft oder halt ihr folgt. Aber sie vertraut darauf, dass sie ihr jetzt genug gesagt hat, als dass sie doch das Vertrauen zurückgewonnen hat. Und Marc Costa geht weg und Pantaleimon rennt ihr hinterher.
Ja, stimmt.
Das ist so ein schönes Bild gewesen, weil da sofort klar war, dass der Teil, der intuitiv handelt, was wir letztes Mal schon thematisiert hatten, nämlich, dass der Dämon dann immer noch mal den eigenen Unwillen oder die eigene Motivation oder was auch immer halt genau gegen das spricht, was du gerade selber aktiv entscheidest, so dein Barometer dafür ist. Und Lyra steht auch noch stur da und Pantalaimon rennt aber schon Marcosta hinterher.
Ja.
Und das zeigt sehr deutlich, wie viel das jetzt eigentlich alles schon bewirkt hat, was sie ihr da gerade verraten hat. Und dann können wir davon ausgehen, dass Lyra jetzt dann also zurück zu den Ägyptern geht.
Genau. Tja. Und das ist diese sehr, sehr starke Szene da am Flussufer. Auch szenisch alles ganz schön.
Ja. Ich mag auch die Schauspielerin von Marcosta.
Ja, total.
Ich finde die super.
Ja, das ist auch, die macht das auch extrem gut und irgendwie authentisch und spielt auch so. Also ich finde, die ist auch gut besetzt in dieser Rolle als diese etwas verschrobene, aber total herzliche Mutti, Schrägstrich, aber auch voll Freiheitskämpferin. Ja. Also so, ne, der nimmst du genauso ab, dass die irgendwie für ihren Platz in der Welt gekämpft hat und das auch immer jederzeit tun würde, aber auch eigentlich total liebevoll und irgendwie ja, so sehr, sehr nah ist. Das ja, ist wirklich, wirklich eine sehr, sehr schöne Besetzung. Und dann haben wir Mrs. Coulter in der nächsten Szene, die das macht, worüber sie in der letzten Folge sprach, und zwar auf der Dachkante balanciert.
Mit einem Drink in der Hand.
Mit einem Drink in der Hand, leicht besorgt und halt auch fast vom Dach fällt.
Ja.
Und ja, da sozusagen, also genau in dieser Situation ist auch wieder so ein Moment, in dem dieses Gleichgewicht zwischen ihrer Schwäche und ihrer Stärke dolle gezeigt wird. Wieder über diese Metapher, dass sie steht auf der Schwelle und sie schwankt in zwei Richtungen. Und wir wissen schon aus der letzten Folge, dass sie selber sagt, sie kann manchmal, ne, sie kann sozusagen dem Drang kaum widerstehen, zu springen, wenn sie da steht. Das heißt, also wir haben also immer diese, Mrs. Coulter befindet sich auf einer Schwelle zwischen zwei Persönlichkeiten. Mhm. Immer dazwischen. Und es gibt Dinge in ihr, die für eine bestimmte Handlung sprechen und sie in irgendeine Richtung treiben. Und es gibt Dinge, die das in die Gegenrichtung tun. Und das ist das, was diese Person so zerrissen macht. Und dieser Balanceakt ist halt jetzt wieder ein tatsächlich nicht nur metaphorischer, sondern vorhandener, gezeigter Balanceakt, den sie da irgendwie auf dieser Dachkante vollzieht. Und
ja, und der Affe beispielsweise traut sich nicht mal mit auf die Terrasse,
ja,
sondern bleibt halt im Wohnzimmer hinter dem verschlossenen Fenster und beobachtet sie dabei die ganze Zeit und zuckt auf und erschreckt sich, wenn da irgendwie Stolper passieren. Und das zeigt noch mal mehr dieses ja, Zerrissene,
ja,
zwischen ich bin hier und spiele mit meinem Leben und ich traue mich nicht mal auf die Terrasse.
Ja, genau. Ja, und das, das endet sozusagen, oder diese Szene endet darin, dass Mrs. Coulter dann halt irgendwie sich da hinsetzt auf dieser Brüstung und eine Schatulle öffnet, und in dieser Schatulle befinden sich zwei Spionfliegen, und Spionfliegen sind halt irgendwie in dieser Welt halt so kleine Schnatze, kleine schwarze Schnatze, die man dann halt, oder Skarabäen eigentlich, die man halt so losfliegen lassen kann und die dann halt, ja,
Dinge aufspüren.
So, das heißt irgendwie so ein bisschen sowas Steampunk-Mechanisches, aber irgendwie auch so halblebendiges, so ein Hybridwesen-Ding, das jetzt sozusagen, dass sie auf das Kleid von Lyra legt, um sozusagen den jetzt die Spur aufzunehmen und sie dann halt in die Welt fliegen lässt, um Lyra zu finden.
Und ich habe mir zu der Szene aufgeschrieben, anders, in Anführungszeichen, mental. Also die ist halt durchgebimmelt.
Ja, 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 voll, das ist, genau. Die ist halt verrückt. So, die ist halt wirklich einfach auf, genau, also in zwischen Wahnsinn und anderem Wahnsinn gefangen.
Ja. Und das fehlte mir ja am Anfang so ein bisschen an ihr, weil sie doch so sehr in die eine Richtung kippte. Zumindest wurde sie am Anfang so sehr porträtiert als so sehr starke, deutlich willenartige Persönlichkeit. Und ich finde es so schön, dass ich da einfach Lügen gestraft wurde und dass die halt jetzt vielleicht anders durchgebimmelt ist, als wir sie vorher erzählt bekommen haben, im Buch und im Film. Aber diese gespaltene Persönlichkeit ist sehr schön dargestellt.
Ja, absolut. Absolut. Das kommt auf jeden Fall da an vielen Stellen rüber, und das sozusagen, während sie da auch sitzt und irgendwie ja auch wieder zerbrochen ist, schickt sie jetzt irgendwie so mega gefährliche und
verbotene
Marschflugkörper hinter ihrer Tochter hinterher. Also auch so irgendwie, ja, sehr, sehr crazy, was da so abgeht. Und während sie sozusagen jetzt also zu Waffen greift, die irgendwie verboten sind in dieser Welt, haben wir wieder Lord Boreal in der realen Welt und der trifft sich jetzt mit der Person, mit der er sich da verabredet hat übers Handy in der letzten Szene. Und dieser Person händigt er dann den Umschlag aus, in dem die, die Unterlagen über
John Perrys Familie
drin sind. Und der Typ, der dann irgendwie da was auch immer machen soll, wahrscheinlich sie umlegen oder irgendwas.
Nee, er soll sie beobachten, weil er ja, glaube ich, ein bisschen darauf abzielt, wenn der Typ nach 13 Jahren jetzt wieder aus seiner Welt verschwunden ist, wird er vielleicht das Ziel haben, zu seiner Familie zurückzukehren.
Ja.
Also er soll sie stark beobachten. Irgendwie sowas war die Message.
Ja, okay. Auf jeden Fall sehen wir dann auch, dass dieser Umschlag mal geöffnet wird und daraus wird sozusagen ein Foto rausgezogen. Das heißt, wir sehen jetzt auch den Sohn von John Perry. Und ich sag mal an dieser Stelle einfach, wer alle Bücher kennt, hat da jetzt auch ein großes Foreshadowing für sozusagen den weiteren Verlauf der Serie.
Genau, hat den Namen jetzt parat.
Genau.
So, aha, so wird also
ja, genau.
aussehen.
So, genau. Und weiß also, dass dieser Charakter auch nochmal wichtig wird. Ansonsten würden sie auch nicht zeigen. Ist also für jeden, der die Serie jetzt irgendwie alleine guckt, ohne die Bücher zu kennen, auch einfach, ihr könnt euch sicher sein, wenn Charaktere gezeigt werden, sind sie wichtig.
Aber da es ein junger Schauspieler ist, können wir jetzt nicht dieses Beispiel nehmen, wie du es vorhin gebracht hast, mit wenn der so stark besetzt ist, dann wird es wohl ein wichtiger Charakter.
Genau. Das sagt uns an der Stelle nichts, aber wir wissen ja zumindest schon mal, dass Andrew Scott wichtig ist. Das heißt also, da können wir also irgendwie auch ableiten, dass das wahrscheinlich irgendwie noch
für seinen Sohn auch gilt.
Für seinen Sohn auch irgendwie gilt, genau. Danach haben wir eine, finde ich, wahnsinnig starke Szene. Ich bin aber auch ein totaler Sucker für sowas. und zwar diese Einstimmung der Ägypter auf den Krieg, der ihnen bevorsteht. Ja. Das heißt also, wir haben Lord Farr, der da irgendwie in diesem Maschinenraum von diesem Schiff auf dieser kleinen Bühne.
So ganz unzeremoniell dafür, dass er halt der fucking König ist,
ja, genau,
dieses Volkes.
Genau, so ist er da halt irgendwie so, tänzelt er so um so eine Maschine im Maschinenraum rum und alle stehen da so versammelt und er sagt so, ey, okay Leute, wollen wir in den Norden gehen und wollen wir unsere Kinder suchen? Und dann gibt es da halt irgendwie noch so Gegenstimmen zu, aber das Ganze baut sich halt irgendwie so als große Schlachtrede vor irgendwie dem Aufbruch auf, dann gibt es sozusagen einmal Konter. Der Konter wird dann irgendwie von vielen Seiten irgendwie besprochen und vor allem dann auch nochmal von Lyra selber kommentiert, die dann sagt so, ey, wir haben irgendwie das gleiche Ziel. Also ein bisschen das, was sie jetzt auch gelernt hat über diese letzten Stunden mit den Ägyptern, dass sie das gleiche Ziel haben, dass es halt nicht sein kann, dass sie jetzt hier irgendwie rumsitzen und warten, bis mehr passiert, dass sie jetzt sozusagen, sondern dass sie jetzt in erster Linie in den Norden müssen, um halt nach ihren Kindern zu gucken. Und zwar schulden sie das halt nicht nur sich, nicht nur den Kindern, sondern halt auch sich selber so.
Ja, ich fand das so schön, dass sie sagt, ey, wir haben alle Angst, aber stellt euch mal bitte vor, wie viel Angst die haben.
Genau.
Also müssen wir uns vielleicht um die kümmern.
Genau. Und das ist so, und ich bin halt wirklich, ich kann mich nicht erwehren, wenn so große, wichtige Reden geschwungen werden und es so eine Energie im Raum, wenn die dargestellt wird, dann kann ich bei jedem Film und bei jeder Serie, könnte ich sofort anfangen zu heulen. Mich bewegt das immer so sehr. Also große Momente, das können solche Reden sein, das können irgendwie, keine Ahnung, Hochzeiten oder sonst irgendwie, also so halt große, bewegende und vor allem musikalisch untermalte Momente in Filme und Serien, in denen so es irgendwie so dieser eine Satz, dieser eine Moment ist, der so in die Geschichte eingeht. Das berührt mich jedes Mal total. Und das fand ich in der Stelle besonders witzig, weil ich so gelangweilt war von dieser Suchszene und dachte, oh, das ist so ein typisches, oder wie ich gerade auch meinte, das ist so eine typische Szene, die Filme und Serie immer machen. Und sie geben mir eine andere typische Serie, eine andere Szene, die Filme und Serien irgendwie immer machen. Und ich sitze da und muss Tränen zurückhalten, weil ich so gerührt bin von irgendwie diesem großen, epischen Moment. Und das heißt, am Ende funktioniert es ja auch alles. Ist ja auch alles okay, kann auch irgendwie.
Essen steht
es gibt
auch
bestimmt auch Leute, die angespannt waren, ob Lyra nicht vielleicht gleich gefunden wird.
Ja,
so.
Stimmt.
Alle beide, tut mir leid, das was ich vorhin malig machen wollte.
Es entsteht halt auch so eine schöne Gruppendynamik. Also dieses alle dann irgendwie einstimmig anfangen, den den Takt da zu trampeln, das ist, scheint so ein Gypter-Ding zu sein. Und ich meinte noch so kurz, ist das so klug, irgendwie so als Volk, das in Booten abhängt, so doll auf den Boden zu stampfen? Und dann stellte ich mir sofort vor, wie das von außen aussieht. Und dann fand ich das Bild vielleicht auch ein bisschen sehr pathetisch jetzt, wenn ich das da so reininterpretiere, aber die schlagen dann halt Wellen.
Ja.
Und das ist so.
Ja.
Wir bewegen hier etwas.
Ja, genau.
Das ist ganz, so, eigentlich das ganz ist schon, schön.
Ja, und was ich halt auch schön fand, war, dass wir eben jetzt nicht, weil also ganz oft haben Serien, Filme, all gerade sowas, du hast sozusagen so ultra viele unterschiedliche Fronten, an denen Kämpfe gekämpft werden. Und hier ist es bisher relativ klar. Du hast halt irgendwie so das klare Böse und du hast irgendwie das klare Gute. Und das klare Böse ist zwar unter sich auch ein bisschen zerrüttet und so, aber eigentlich verfolgen alle da so den großen gleichen Plan. Und was halt gut hätte sein können, ist, dass sozusagen jetzt dieser Widerspruch innerhalb der Ägypter auch nochmal ein neues Problem wird. Mhm. Na, also so ein, aber die Hälfte davon oder ne, Teile davon wollen gar nicht mit in den Norden gehen, so, sondern haben dann andere Meinung. Das kann ja sofort immer so ein neues Potenzial für Reibereien geben, die dann aufgearbeitet werden müssen, bis man irgendwie mit dem großen Plot weitermachen kann. Manchmal so für Filler-Episodes oder irgendwie sowas wird das halt genutzt, dass man hier nochmal schnell einen Seitenstrang an einem neuen Problem macht, damit sie das erst lösen müssen, bevor es weitergeht, damit sie nochmal ein bisschen Sendezeit gefüllt haben. Aber hier hat es sofort einfach so ein, ja, ich bin dagegen, und am Ende jubelt der Typ irgendwie, der diesen Einwand gebracht hat, selber noch da irgendwie mit, so, und ist auch voll am Start. Das heißt, da ist auch sofort klar, okay, jetzt sind wir uns einig hier alle, wie wir da unterwegs sind, und das hat sozusagen jetzt gereicht und hat jetzt nicht dafür gesorgt, dass wir jetzt hier nochmal wieder ein neues Fass aufmachen müssen.
Nö, da habe ich jetzt nicht den Eindruck auch, dass die Serie da Filler-Episodes anstrebt.
Nee, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Also ich weiß, ja, genau, ich habe auch eher das gegenteilige Gefühl, dass da viel Tempo gemacht wird. Aber auf der anderen Seite
ist. Und trotzdem zeigen sie die wichtigen und emotionalen Sachen.
Richtig. Also so, aber ich frage mich halt immer noch, wo sind die neuen Höhepunkte? Mhm. Wie werden die inszeniert? Und wann fängt die Serie an? Wofür nimmt sie sich Zeit? Mhm. Das ist so ein bisschen das, was ich jetzt halt super spannend finde. Wofür nimmt sie sich jetzt wirklich Zeit, etwas zu zeigen und aufzubauen? Weil das war beispielsweise einer der größten Kritikpunkte. Ich werde niemals aufhören, diese Serie mit Game of Thrones zu vergleichen. An den letzten Staffeln Game of Thrones, sozusagen ab dem Zeitpunkt, ab dem es sich von den Büchern abgewandt hat, oder es halt keine Romanvorlage mehr gab, aber wie hardcore in den ersten Staffeln Charaktere über lange Dialoge und szenische Momente aufgebaut werden und man so viel Gefühl dafür kriegt und es dann einfach irgendwie ab Staffel 4 in Game of Thrones eine Schnellreisefunktion gibt, damit Charaktere irgendwie innerhalb von einem halben Tag irgendwie von den verfickten Iron Islands irgendwie nach King's Landing hochschippern können. Hauptsache, sie sind irgendwie möglichst schnell an verschiedenen Orten und irgendwie sich nach Staffeln irgendwie, die sie voneinander getrennt, also dann Jahre, die sie voneinander getrennt waren, wiedersehen, und das Wiedersehen dauert 8 Sekunden Screentime und dann geht's weiter, weil sie irgendwie die nächste Story erzählen müssen. Das war da ein riesen Kritikpunkt und deswegen frage ich mich, an welcher Stelle nimmt sich die Serie denn Zeit? So, da bin ich mal sehr gespannt.
Ich finde, sie nimmt sich schon zwischendurch für genau die Sachen Zeit, die uns da in den letzten Staffeln Game of Thrones gefehlt haben, weil beispielsweise, dass ich mich trotz anfänglicher nicht so Empathie für eine Mrs. Coulter
jetzt. Aber die ist ein Hauptcharakter.
Ja.
Die ist ein Hauptcharakter. Die musst du, also die werden auch immer porträtiert und die kriegen immer viel Screentime. Aber eigentlich möchte ich könnte mir auch viel mehr Lord Father Coram und Mark Costa Momente vorstellen, die mir diese ganzen Charaktere näher bringen. Also so, oder Lord Boreal in einer anderen Tiefe als Person. So, also ich meine, das haben wir jetzt ein bisschen gekriegt wieder, aber also all das könnte sich mehr Zeit nehmen, wenn es wichtig sein könnte für die Erzählweise. Und es geht ja nicht um den Inhalt, sondern die Art und Weise, wie du die Geschichte erzählst.
Ja, das stimmt.
Weil da scheinen sie sich ja gerade was Neues auszudenken, wie sie es erzählen. Die Geschichte ist klar, aber die Art und Weise, wie sie erzählen, das ist das, was sie jetzt interpretieren. Und deswegen bin ich da gespannt und könnte mir da auch vorstellen, dass man da nochmal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr ins Detail gehen kann, die Charaktere. Also gerade, weil da so viel drin ist mit den Dämonen und den Charakteren und ihren Beweggründen und so weiter und so fort.
Ja.
Ja, ja. Genau. So. Und
da gab es schon während dieser Versammlung auch so einen kleinen konspirativen Blickwechsel zwischen Benjamin und Benjamin
de Reuter
und Toni Costa, der schon so ein bisschen darauf abspielt, was in der nächsten Szene passiert. Und auch wieder das aufgreift, was sie in der ersten Szene gemacht haben, nämlich abseits der besprochenen Wege auf eigene Faust handeln. Weil das war ja auch die Aktion, in der sie Lyra gefunden haben, war ja auch keine Ägypter freigegebene Aktion, sondern eine eigene. Und das bisschen, das ist so die Ankündigung für das, was in der nächsten oder übernächsten Szene
dann. Genau, also erstmal schleicht sich in der nächsten Szene Toni Costa dann halt auch nachts weg.
Ja.
So, und wird dabei eigentlich dann nur von Lyra noch entdeckt, weil die halt noch rumsitzt und mit dem Aletiometer rumspielt und halt irgendwie immer noch nicht so genau weiß, wie es funktioniert. Da funktioniert es aber kurz und reagiert und rattert. Und Pan ist auch total aufgeregt, aber sie wissen nicht genau, was sie getan haben, außer ihren Kopf auszuschalten oder ne, was sie getan haben, aus ihrem Kopf auszuschalten.
Das sollte dir doch leicht fallen.
Ja, genau. Was auch so schön ist, dass auch diese so ein bisschen geschwisterliche Neckereien zwischen irgendwie Lyra und ihrem Dämon auch passieren, finde ich auch ganz witzig. Dass da Selbstzweifel und so ein bisschen so das, was man ja auch hat mit so einem, keine Ahnung, eine Mischung aus Fishing for Compliments und sich selber irgendwie doof finden und also so dieses typisch Pubertäre irgendwie, boah, ich finde mich eigentlich auch voll scheiße, so. Also, dass das auch vom Dämon so ein bisschen mit übernommen wird, auch wenn es hier auf eine witzige Art und Weise passiert, aber halt so ein, naja, komm, hier eine hohle Frucht bist du schon. So. Also, Kopf ausschalten, es war jetzt bisher noch nie dein Problem. Ist halt etwas, was meine Seele mir, wenn die es mir sagt, wo ich wahrscheinlich alles annehmen würde, als wenn meine Schwester mir das sagt.
Ja.
So, aber ja, finde ich auf jeden Fall auch ganz schön. Und dann
auf jeden Fall fängt da das Aletiometer an. Es fängt an, Sinn zu machen. Also es fängt an, dass sie merkt, wenn sie auf eine bestimmte Art interagiert, es reagiert. Sie kann es auch nicht lesen, aber sie merkt, dass sie da irgendwie eine Verbindung zu haben scheint. So, beziehungsweise ein Weg, dem näher zu kommen. So, und das ist ja schon mal das, was wir in der letzten Folge nur als Zuschauer gesehen haben, dass das vorher schon passiert ist, ist jetzt das erste Mal, dass sie das selber auch mitbekommt, dass das Aletiometer reagiert. Weil letzte Folge hatten wir ja den Moment, wo das Aletiometer angefangen hat zu reagieren, nachdem sie es weggeworfen hat und deswegen nur wir das zu sehen bekommen haben.
Ja.
Ja, das ist so ein okay, vielleicht muss ich mich da nur irgendwie reinfuchsen. Und dann schläft sie darüber aber ein. Weil wir nämlich dann auch mehr oder weniger direkt danach sehen, dass Mark Costa aufwacht und jetzt plötzlich Toni sucht. Und dann haben wir einen ganz schnellen Szenenschnitt die ganze Zeit hin und her zwischen Mark Costa, die halt ihren anderen Sohn, der jetzt auch irgendwie weg ist, panisch sucht und der Einstellung, wie Benjamin und Toni Costa bei Mrs. Coulter einbrechen.
Genau, in das Penthouse und sich da irgendwie den übers Dach da hochklettern, sich da durch den Fahrstuhlschacht dann da runterlassen und dann mit dem Brecheisen sich da Zugang verschaffen zu dieser Penthouse-Etage. Und weil Lyra ja wach war, als Toni Costa losgegangen ist und ihr auch sozusagen erzählt hat, wohin er auf dem Weg ist, hat sie ihm noch den Tipp gegeben zu sagen, ey, in ihrem Schreibtisch, in ihrem Arbeitszimmer,
rechte obere Schublade,
so da findest du die Dokumente, die wichtig sind, weil sie hatte ja selber da drin schon mal gestöbert und deswegen kann sie ihm sozusagen diesen Tipp geben. Und dann brechen die beiden da ein und das klappt so weit, bis sie sozusagen bei der Tür sind und wir kriegen aber schon auf dem Weg dahin mit irgendwie szenischen Hinweisen auf die Lüftungsschächte dann und so ein Geräuschen. Bisschen, genau, so ein bisschen Gerasche, so dass wahrscheinlich irgendwie da jetzt dieser Affe dann auch wieder unterwegs sein wird und das ist ja eigentlich etwas, was Lyra auch gut hätte noch
da
mit.
Da war ich wütend auf die Serie, da war ich kurz extrem wütend darauf, wie unwahrscheinlich es denn bitte ist, dass dieses wichtige Element von Lyra jetzt nicht mit auf den Weg gegeben wurde.
Ja.
So. Dass sie danach bitte Ausschau halten sollen, dass die Luftschächte ein guter Zugang sind und dass die Luftschächte auch gefährlich sind.
Ja, genau. Und halt sogar, ich meine, also das hätte man vielleicht nicht machen müssen, weil es wahrscheinlich ein größeres Fass aufgemacht hätte und weil sie vielleicht sich auch nicht sicher ist, ob sie sich da geirrt hat. Aber auch diese Szene mit dem Affen, der sich so weit von Mrs. Coulter trennen kann, ist eigentlich ein wichtiger Punkt, wenn man sich selber ernst nimmt, wo ich natürlich nicht weiß, ob sie das eigentlich wirklich tut an der Stelle. Aber ja, das Ja, das ist so die Szene und dann brechen sie da ein und finden dann auch Dokumente und Tony kann auch irgendwie so eine Liste finden, auf der irgendwie die Namen der Kinder draufstehen, die da irgendwie von Goblin gekidnappt wurden und Benjamin findet eine Liste mit irgendwie Standortdaten von irgendwie der Nordpolkarte und sowas, das was sie eigentlich suchen, weil sie wollen ja in den Norden, aber sie wissen nicht genau wohin. Und dann kommt ja der Affe da durch den Lüftungsschacht geklettert und greift sie dann an. Verscheucht sie sozusagen. Ja. Und dann rennen sie weg und Tony Costa schafft es auch irgendwie so dann durchs Fenster rauszuklettern und dann draußen an der Fassade lang zu klettern. Aber Benjamin versucht sozusagen den Weg durch den Flur zu gehen und wird dann da von Mrs. Coulter gestellt.
Und angeschossen.
Genau. Und da haben wir dann auch wieder diese sehr, sehr starke Szene mit diesem, das, was du spürst, spürt auch dein Dämon. Und das heißt, irgendwie Benjamins Dämon ist halt auch irgendein Greifvogel, der dann halt genauso hilflos und angeschossen auf dem Boden rumliegt. Und dann gibt es, aber auch da wieder noch so ein Aufbäumen und so einen Kampf zwischen den beiden, dass Benjamin also nochmal es schafft irgendwie oder erstmal seinen Dämon den ersten Schritt macht und sie angreift und ihr sozusagen so die Waffe aus der Hand schlägt und die beiden dann irgendwie miteinander kämpfen und dann gibt es irgendwie, ja, ist dieser Kampf so krass, weil der halt einmal zwischen Mrs. Coulter und Benjamin und Mrs. Coulters Affen und Benjamins Greifvogel passiert.
Genau.
Und die sozusagen sich, also ne, Mrs. Coulter hat Benjamin da irgendwie im Schwitzkasten, beziehungsweise muss gar nicht selber so viel Gewalt ausüben, weil ihr Affe die Dämon. Tatsächlich richtige Gewalt auf den Dämon von Benjamin ausübt und den sozusagen am Boden pinnt. Und dann haben wir auch.
Und da möchte ich aber einmal einhaken. Ja,
bitte,
weil
unbedingt.
Das ist eine Szene, auf die ich eigentlich nur gewartet habe. Weil mir nach der letzten Folge etwas eingefallen oder aufgefallen ist, was mir während der Folge nicht aufgefallen war. Und dann jetzt, es gibt ja immer so die ersten 5 Sekunden, was bisher geschah. Und da mir das sofort wieder in Erinnerung kam, dass ich es ein wenig befremdlich auch finde, dass Mrs. Coulter scheinbar das nicht hat, was du gerade beschrieben hast. Weil wir erleben auch in der letzten Folge schon während des Kampfes zwischen dem Affen und Pantalaimon, dass Pantalaimon extrem austeilt, zwischendurch als Katze dem Affen da irgendwie hart übers Gesicht fährt mit den Krallen. Und also klar hat der Affe die Überhand oder die Oberhand und pinnt ihn dann aber auch am Ende auch ganz doll. Aber Mrs. Coulter zuckt nicht einmal mit den Schultern. Die hat nicht ein irgendwie schmerzverzerrtes Gesicht, weil sie selber irgendwas einsteckt. Sie hat nicht einmal irgendwie, man hat nicht das Gefühl, dass das, was dem Affen widerfährt, Mrs. Coulter widerfährt.
Ja.
Und wir haben auch hier durchaus die Momente, wo der Vogel von Benjamin den Affen erwischt und das auch alles nochmal irgendwie hektisch und schwierig und schlimm ist. Da könnte ich das jetzt bei dieser Szene nochmal ein bisschen nicht so deutlich rauskristallisieren wie bei der Szene mit Pan in der letzten Folge. Aber hier ist es mir wieder sehr doll eingefallen. Und das passt auch zu dem Teil, dass ich mich gewundert habe, warum nicht sofort auch Mrs. Coulter mit im Zimmer stand, als der Affe dann die beiden konfrontiert. Klar kommt sie dann den Gang runter und hat dann schon die Knarre gezückt und alles. Aber es dauert doch erstaunlich lange zwischen der Affe checkt schon die ganze Zeit, dass hier Eindringlinge in der Wohnung sind, lässt sie noch mit ins Study kommen, lässt sie dort den Schreibtisch vandalieren, stellt sie dann sozusagen nur, greift sie nicht mal selber an und eigentlich nur durch den Schrei wird dann Mrs. Coulter darauf aufmerksam und nimmt dann selber Maßnahmen in die Hand. Das heißt, wir kriegen auch hier wieder deutliche Bilder davon gemalt, dass die Verbindung zwischen Mrs. Coulter und ihrem Dämon erheblich gestört ist.
Ja.
So.
Und auf der anderen Seite auch irgendwie nicht, weil...
Weil sie so in Sync sind bei diesem Kampf.
Weil Mrs. Coulter kämpft wie ein Affe. Sie springt Benjamin auf den Rücken und schlägt ihm so mit der flachen Hand, trommelt sie so auf ihn drauf, was halt so eine Art und Weise ist, wie Affen gegeneinander kämpfen. Das ist nicht wie Menschen gegeneinander kämpfen, das hat nichts damit zu tun. Das ist eine völlig ineffektive Art, Menschen zu bekämpfen, das ist ja wie eine Shiatsu-Massage, die sie irgendwie da verpasst. Ja, und das ist halt irgendwie so, das zeigt halt auch, dass diese ganze aggressive, animalische Seite von Mrs. Coulter, die kommt von ihrem Affen und nicht so, also so, das ist ganz komisch. Also als hätte, weil das, da wirkt sie selber total entmenschlicht, weil sie sich überhaupt nicht verhält wie ein Mensch, sondern wie ein Affe.
Ja, da habe ich eher die Interpretation, dass es ja natürlich nicht ohne Grund ist, warum sie einen Affen als Dämon hat. Das heißt, das wird in irgendeiner Art und Weise sehr in ihrem Wesen verankert sein. Und dass ich jetzt nicht so sehr das Gefühl hatte, dass das von ihm bedingt ist, sondern dass, also sie ist ja der Grund, ihre Persönlichkeit ist der Grund, warum der Affe ein Affe ist. Deswegen ist klar, warum sie wie ein Affe ist.
Ja, aber es ist schon einfach nicht, ja, ich, ist ganz wild.
Also ich fand das auch extrem wild, weil die beiden so mehr oder weniger den gleichen Kampf in zwei Personas geführt haben. Aber ich habe nicht so sehr wie bei den anderen das Gefühl, dass sie sich die Schmerzen teilen.
Und nee, das auf gar keinen Fall. Genau, nein, genau, deswegen finde ich aber komisch, dass sie sich plötzlich was anderes teilen, weil es sonst immer gibt es so diese tierische Verhaltensweise, die die Dämonen an den Tag legen. Das ist immer sozusagen die tierische Variante von dem, was ein Mensch in dieser Situation machen würde. Und hier ist es aber so, dass sie plötzlich selber die tierische Variante davon, oder also die menschliche Variante davon macht, was ein, oder ja, ich finde es ganz komisch. Ja, es ist irgendwie, ist mir dolle aufgefallen, dass das irgendwie komisch ist. Auf jeden Fall.
Ist mir aber halt unter ihrer Durchgebimmeltheit.
Ja. Ja, reicht mir nicht als Erklärung.
Nee, natürlich nicht. So,
reicht mir an der Stelle als Erklärung nicht.
Ich finde es aber vielleicht auch ein Rückschluss darauf, was macht es mit dir, wenn deine Verbindung zu deinem Dämon so
gestört ist. Also, ja, genau. So. Also was auch immer der Grund ist, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass es unabsichtlich irgendwie so ist, so, sondern dass es irgendeinen Grund, also alles, was wir sehen, hat in der Regel irgendwie einen Grund, alles, was sie uns zeigen. Ich glaube auch,
dass die Durchgebimmeltheit da ist.
Ja, aber ich weiß nicht, ob mir das reicht als Grund. So, nee, weil durchgebimmelt kämpfen geht immer noch anders.
Nein, ich meine, dass ich auch glaube, dass, oder was heißt das, ich glaube, dass ich einfach davon ausgehe, dass die Tatsache, dass sie so irre ist, halt einfach auch begründet ist in der Tatsache, dass die Verbindung zwischen den beiden so gestört ist.
Ja.
So. Ja. Und deswegen ist jetzt nicht die Art, wie sie kämpft, begründet durch ihre Durchgebimmeltheit, sondern es ist alles, hat alles die gleichen Ursachen und zeigt sich an verschiedenen.
Ja. Schauen wir mal.
Ja, schauen wir mal.
Ja.
Auf jeden Fall hat sie dann am Ende halt Benjamin so gepinnt und auch der Affe hat seinen Vogel so gepinnt. Und ich habe eigentlich nur auf den Moment gewartet, wo der Affe jetzt dem Vogel Flügel ausreißt oder sowas, weil sie ihm auch androht, du ahnst gar nicht, was für Schmerzen ich dir zufügen kann. Und dann schafft er es aber nochmal in irgendeiner letzten Aufbäumung, sich von ihr loszureißen und dann sein eigenes Schicksal zu wählen und auf gar keinen Fall
stürzt sich sozusagen dann selber
seine Familie zu verraten.
Genau, stürzt sich dann selber den Fahrstuhlschacht runter. Und da sehen wir dann auch das erste Mal, was mit einem Dämon passiert, wenn jemand stirbt. Weil der sich, nee, das, woran du denkst, ist der Film.
Nee, ich weiß nicht.
Ja, doch, es stirbt bisher noch niemand in der Serie.
Okay.
Und deswegen sehen wir das jetzt auch das erste Mal, dass halt in dem Moment, in dem eine Person stirbt, sich der Dämon halt auch selber in Staub auflöst und der sozusagen so hochfliegt.
Ja, okay, wir haben es bisher nur erzählt bekommen, als die beiden Kinder in den Katakomben waren, dass der Dämon sich halt auflöst und deswegen diese Steinfiguren gesetzt werden.
Genau, aber wir sehen es sozusagen jetzt dann das erste Mal, wie das dann aussieht und sehen dann auch das erste Mal Staub so da hochfliegen in der echten Welt und sehen halt auch sofort die Faszination von Mrs. Coulters Affen mit diesem Staub, weil er so versucht, davon so ein Stück zu greifen und er dem so hinterhergreift und so totale, also in dem Moment, in dem er natürlich beide sind erschrocken über das, was da gerade passiert ist, weil sie irgendwie das anders geplant hatten und nicht damit gerechnet hatten und so. Aber er ist sofort nicht mehr über das Verschwinden dieses Dämons überrascht, der Affe, sondern versucht sozusagen irgendwie dem Staub hinterher zu greifen. Mhm. So, und das ist natürlich auch wieder so ein bisschen, dem Staub hinterhergreifen ist irgendwie die Lebensmission von Mrs. Coulter auch wieder ein Stück weit. So, und irgendwie der von Lord Asriel und überhaupt allem. So.
Und auch hier hatte ich wieder so ein bisschen das Gefühl, dass sie kurz davor war, hinterher zu springen.
Ja.
So, sie stand da dann auch an diesem Schacht und schaute darunter und dann war es so ein kurzer Moment von springe ich hinterher. Ja, genau, einfach. Und dann kam so ein kleines Geräusch, so ein mädchenhaftes oder irgendwie so ein, naja, passiert. Also sofort wieder bipolare Anti-Richtung von
Ja, genau. Ach, gut, scheiß drauf, dann gehe ich halt jetzt weg. Genau. Tja, und damit ist dann Benjamin de Reuter auch dann jetzt gestorben und damit irgendwie ein Stück weit eine Hälfte dieses Manövers geglückt und die andere gescheitert. Und dann haben wir eine Szene mit Father Coram und Lyra und dem Aletiometer, die sich dann da irgendwie gemeinsam drüber unterhalten, was sie da eigentlich damit so macht. Und ja.
Er erklärt ihr von dem, was er halt so weiß.
Aus den Büchern.
Wie das theoretisch funktioniert, wenn man 30 Jahre diese Bücher studiert hat.
Und genau. So. Und zwar, dass man irgendwie sich eine Frage stellt und wichtige Komponenten dieser Frage in Bilder übersetzt.
Mit den drei Zeigern.
Genau, und dann stellt man sozusagen diese drei Zeiger auf die jeweiligen Bilder. Und wenn das richtig ist, dann zeigt dir mit dem vierten Zeiger dieses Aletiometer die Antwort, auch in Form eines Bildes. So, dafür musst du aber wissen, was sozusagen, was die drei Bilder sind, die du fragen, die du haben musst, um eine Frage zu stellen und was auch dann am Ende das Bild bedeutet und so. Das kann sie irgendwie noch nicht, also ja, da hat sie keine Referenz zu.
Genau, und sie versucht auch sofort, naja, aber können wir dann jetzt nicht nach Tony und Benjamin fahnden mit dem Aletiometer? Und er meint, auf gar keinen Fall, da musst du, also wenn du jetzt hier nicht jahrelang diese Bücher studierst, dann ist das einfach nicht funktionsfähig, dieses Ding, dann können wir das nicht gebrauchen.
Genau.
Das hilft uns jetzt nichts. Und dann denkt Lyra sich, ha!
Genau, das probiert. Genau, so nachdem dann Father Coram weg ist, probiert sie das dann halt irgendwie aus und stellt dann die Zeiger auf einmal die Schlange für Spione, weil sie sind ja Spione.
Benjamin und Tony.
Genau, Benjamin und Tony sind Spione, die Schlange, Spione. Wir haben also da dann auch sofort wieder die Referenz zu Lord Boreal. Dann einmal auf den Beehive, also den Bienenstock, fleißige Arbeiter. Und dann, worauf stellt sie den dritten?
Nee, der dritte. Der dritte ist das Beehive, der zweite war was anderes.
Ah, okay. Weiß ich auch nicht mehr genau, was das jetzt war, aber.
Sie stellt sozusagen die Frage nach dem Verbleib der beiden Jungen.
Genau.
Oder jungen Männer.
Genau. Und schaltet dann wieder ihren Kopf aus. Und das sorgt dafür, dass dann das Aletiometer anfängt irgendwie zu rattern. Und ihr eine Antwort zu zeigen. Und die Antwort, die sie findet, ist ein Stundenglas, also Sanduhr. Im Kopf.
Danke.
Eine Sanduhr. Und diese Sanduhr hat aber oben auf dem Deckel der Sanduhr ist halt ein Totenkopf. Und so ein Topf, den sie da irgendwie haben. Ne?
Achso, sie hat irgendwie was mit Wissen damit gefüllt.
Ja, genau. So. Und kriegt sie also das Symbol für den Tod dann da irgendwie angezeigt. Und springt also dann,
denkt, das muss der Tod sein, weil wir sehen da einen Schädel. Was das Auerglas jetzt bedeutet, ist halt das Ende des Lebens vielleicht oder so. Aber sie interpretiert das dann jetzt als, okay, der ist tot.
Genau. Und springt dann an Deck und erzählt dann irgendwie Father Coram zu sagen, dass sie da halt irgendwie jetzt gerade das, also sie sagt aber auch tatsächlich irgendwie, Benjamin ist tot. Sie ist sich schon sehr sicher. So, das ist diese Information, die sie ihm mitteilt. Und er sagt so, woher weißt du das? Und sie sagt,
I made it work.
Ja, genau. So, I made it work. Irgendwie das Aletiometer hat mir das gesagt. Dann werden sie, während sie da diese Unterhaltung haben, angegriffen von den Spionfliegen, die dann nämlich kommen. So. Mhm. Und das, weil halt Father Coram auch sagt, so, ey, ich hab dir gesagt, du sollst unter Deck bleiben. So, wir können nicht riskieren, dass du entdeckt wirst. Und weil sie aber so wichtig irgendwie ihm das mitteilen will, kommt sie an Deck, wird von den Spionfliegen entdeckt. Und sie schaffen es, eine davon zu fangen und in so einer Werkzeugdose oder Tabakdose irgendwie einzufangen. Aber die andere entflieht in diesem Kampf und fliegt halt weg. Und dadurch wissen die halt jetzt, die Ägypter wissen jetzt, dass Mrs. Coulter nun sozusagen weiß, wo Lyra ist. Ja. So. Und dass sie deswegen jetzt irgendwie aufbrechen müssen und dass sie keine Chance mehr haben, da irgendwie zurückzukommen.
Oder zu warten.
Genau, oder zu warten. Und jetzt Eile geboten ist. Und während sie dann da irgendwie jetzt, also während da gerade so ein bisschen sie diese Situation unter Kontrolle gebracht haben, bekommen sie halt mit, dass da draußen irgendwie Tumult ist. Und zwar, dass Tony zurückgekehrt ist und da mit Mark Costa steht. Und dann schließen sie halt auch auf zu dieser Gruppe und bewegen sich dahin. Und Tony erzählt dann halt, dass Benjamin tot ist. So. Und das wird erstmal gar nicht in der Szene, in diesem Moment, überhaupt nicht irgendwie auf Lyra gemünzt, was ich wichtig fand und gut fand, weil das sozusagen dann so die Sorge und die Angst zeigt, die irgendwie da bei den Ägyptern auch so mit ihren, also untereinander irgendwie wichtig ist, dass diese Charaktere alle wichtig sind und nicht Lyra jetzt irgendwie so die wichtigste ist, sondern da wird halt irgendwie ernsthaft irgendwie so um Benjamin und dieses Opfer getrauert. Und Tony hat natürlich diese Liste mit den Kindern und zeigt darauf, hier, guck mal, da ist die Liste mit den Kindern und da steht Billy mit drauf auf dieser Liste. Ja. Und das ist das, was Mark Costa dann halt sieht und damit sozusagen die Bestätigung hat, okay, die Kinder sind da wirklich und werden sozusagen jetzt
wir müssen jetzt Richtung Norden.
Ja, wir müssen jetzt Richtung Norden. Und das passt natürlich, weil sie das eh jetzt gerade müssen, weil sie jetzt weg müssen. Und das ist dann das, was ja auch schon eigentlich schon besprochen wurde bei dieser Versammlung da unten. Also das heißt, also jetzt sind sozusagen alle auf diesem, wir müssen nach Norden und zwar jetzt. Und
blöd, dann dass Tony halt diese Liste hatte.
Genau.
Also nur und mit
nicht,
den Namen.
Genau, und nicht die mit den Aufenthaltsorten. Ja, wir haben dann halt noch eine Szene zwischen Lord Farr und Father Corum unter Deck, wo die beiden irgendwie so ein sehr persönliches Gespräch haben, bei dem sie sich dann auch irgendwie mit Vornamen ansprechen und dann darüber reden. Oder Father Corum, Lord Farr erzählt, dass Lyra wusste, dass Benjamin tot ist, weil sie das Alethiometer lesen kann, worauf er erstmal gar nicht so richtig reagiert und dann sagt, ohne die Bücher zu benutzen.
Ja.
Und dann völlig durchdreht und meint so, was, das kann überhaupt nicht sein, so niemand kann das. So.
Was ich ein bisschen schade fand, weil da wird sie dann jetzt halt sofort wieder benutzt.
Ja.
Also was heißt benutzt? Father Corum hat da ein ehrliches Interesse auch an dem Kind.
Ja.
John Farr ist verletzt und ist jetzt auch eher ein bisschen wütend, warum das jetzt alles so passiert ist. Ich glaube, er ist so verletzt, weil genauso wie ich das Gefühl habe, dass uns in der letzten Folge erzählt wurde, dass
Billy, der Sohn
Billy von sein Sohn mit Mark Costa gemeinsam ist, glaube ich, dass Benjamin sein Sohn vorher ist, weil die beiden Jungs, also Benjamin und Tony, ja auch so close miteinander waren, als wären sie halt in irgendeiner Art und Weise Stiefgeschwister oder irgendwie familiär. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, weil er da so angefasst ist, dass das jetzt sein älterer Sohn.
Du meinst
Sohn.
Lord Farr wie Vater und Ma Costa wie Mama?
Ja, genau.
Ja.
Aber halt, er ist ja schon der Farr von Billy.
Ja, na klar.
Aber jetzt halt auch im Zweifel von Benjamin, der jetzt gestorben ist. Also.
Und da wird es dann ja auch sehr, sehr deutlich so, ey, also dass auch Father Corum sagt, solange wir Lyra haben, haben wir, ne, die ist mehr wert als irgendwie 500 Mann auf dem Schlachtfeld. So, und damit wird sie halt dann dieses wichtige kriegerische Instrument und nicht mehr so sehr die Person, die da wichtig ist. Und das natürlich macht es sehr schwierig. Auf der anderen Seite ist sie halt auch irgendwie the prince who was promised. So, also es ist halt auch, sie ist halt einfach das Kind aus der das
Mädchen. Instrumentalisiert, das war das Wort, an dem ich gerade verzweifelte. Ja, das war das. Ja.
Genau, so wird sie dann, genau, sie wird instrumentalisiert als irgendwie, ja, eigentlich der goldene Kompass, den du brauchst, um Richtung Wahrheit zu finden, der Personifizierte. Und da geht es viel mehr um das Alethiometer und nicht so sehr um sie, aber sie ist halt trotzdem das Mädchen aus der Prophezeiung. Das wissen vielleicht irgendwie davon alle auch nicht so richtig. Auf der anderen Seite sagen sie auch die ganze Zeit so, ey, wir waren irgendwie alle immer in deiner Nähe, weil wir wussten, dass du wichtig bist. So, also scheint das auch bei den Ägyptern durchaus.
Du bist wichtig auf your own oder so.
Ja, ja, genau. Tja. Ja. Und dann brechen sie auf Richtung Norden. Und damit endet diese Folge.
Nee, wir sehen noch kurz, wie Lyra versucht, den anderen Spyfly loszuwerden und will ihn kurz ins Wasser werfen. Und Mark Costa hält sie davon ab, weil sie ihr, und das finde ich auch wieder schön, dass das so auf Mrs. Coulters Charakter einzahlt, nochmal ins Gedächtnis ruft, egal was wir davon halten, egal wie böse das ist, egal was hier alles schief läuft, dieses bösartige kleine Ding ist auch ein Zeichen für die Verzweiflung deiner Mutter, wie sehr sie nach dir sucht.
Ja.
Deswegen sollte es auf jeden Fall nicht achtlos behandelt werden. Also das Ding jetzt einfach ins Meer zu werfen, ist nicht die Lösung der Sache, sondern wenn du es nicht haben willst, dann gib es bitte John Farr zurück oder Father Coram, weiß ich gerade nicht mehr. Aber es ist hier auch ein Zeichen der Verzweiflung deiner Mutter. Und umarmt sie dann so von hinten und ist dann selber so sehr die mütterliche Figur in dem Moment. Und man hat das Gefühl, sie kann das Ganze auch so, wie ich davor dieses Gefühl hatte. Ich weiß, du bist böse und blöd, aber ich kann trotzdem mit dir mitfühlen. Und ich habe das Gefühl, dass Marcosta das für Mrs. Coulter gerade auch tut. Und dass sie auch sieht, dass das in irgendeiner verschrobenen Art und Weise Muttergefühle sind, die da das Handeln bewogen haben. Und danach sehen wir ja auch nochmal, wie Mrs. Coulter die andere Spyfly in Empfang nimmt und wie so einen kleinen Schatz in ihrer Hand hält. Die sitzt da so lethargisch auf dem Sofa rum in der abschließenden Szene und dann kommt dieser Scarabeus zu ihr zurückgeflogen und sie lebt auf.
Genau, gibt ihr Hoffnung irgendwie, ja. Ja, und damit werden wir dann in die nächste Woche entlassen, die wir jetzt verbringen.
Wie viele Folgen stehen uns noch bevor?
Ich glaube 8. Ich muss das kurz recherchieren.
Also sind insgesamt dann 11, oder?
Ach so, nee, ich glaube insgesamt 8 in der ersten Staffel.
Also noch 5. Ja, das heißt, wir hätten noch nicht die Hälfte.
Nee. Ja.
Ja. So. Ja, dieses Mal haben wir uns dann auch gar nicht die Vorschau angeguckt, weil wir gedacht haben, wir machen jetzt mal hier einen Cut.
Genau, richtig.
Um uns da nicht 8 irgendwie Episoden, genau. Spoilern zu lassen. bin jetzt aber gespannt, in welche Richtung. Also tatsächlich bin ich sehr gespannt auf die unsere Weltentwicklung.
Ja.
Also auf die Geschichte, die über unsere Welt jetzt weitererzählt wird.
Weißt du, worauf ich gespannt bin? Na. Panzerbären, Panzerbären.
Jetzt geht's ja in den Norden.
Panzerbären. Jetzt kommt nämlich der Punkt, an dem ich es super finde. Ich will Panzerbären, mehr Panzerbären. Darauf können wir uns ja mit Sicherheit
Also für alle von euch, die noch nicht wissen, was Panzerbären sind und wahrscheinlich dann auch nicht den Trailer angesehen haben, weil ansonsten wüsste ich nicht, warum ihr das noch nicht wissen könntet. Aber schaut euch mal den Trailer an. Vielleicht seht ihr dann, was Tim hier meint mit seinen Panzerbären. Ich bin auch gespannt, wie sie die umsetzen.
Panzerbären!
Weil ich bin ja eigentlich schon großer Fan. Mittlerweile habe ich mich auch so in die Dämonen reingeguckt. Mir fällt jetzt nicht mehr wie am Anfang so doll auf, dass mir beispielsweise das CGI des Schneeleoparden nicht gefallen hat. Ich finde auch den Affen mittlerweile,
den
habe ich mir jetzt so reingeguckt. Ja, ich weiß auch, nicht, ob es eine tatsächliche Veränderung gab oder ob ich meine Sehgewohnheiten darauf eingestellt habe oder ob es daran liegt, dass ich meine Brille nicht aufhatte.
Das kann natürlich auch sein. Alles ein bisschen weich gezeichnet in dieser Folge, weiß gar nicht wieso.
Alles so soft. Ja. Nee, auf jeden Fall freue ich mich da jetzt auf die Umsetzung und auch wurde ja kurz erwähnt, dass die Ägypter sich jetzt die Hilfe der Hexen suchen werden und dass sie die dazu holen werden. Das heißt, da kommt jetzt in den nächsten Folgen nochmal ein bisschen mehr Fantasy-Action in die ganze Geschichte.
Weil jetzt lernen wir im Prinzip alle verschiedenen Völker und irgendwie Gruppierungen dieser Welt noch
mal kennen. Und Spielarten dieses Dämonenthemas tatsächlich auch nochmal. Ja. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf und freue mich da auch auf eine hoffentlich nicht so alberne Hexendarstellung wie im Film.
Ja.
Ich fand die so sehr ätherisch.
Ja.
Ja. Also war auch eine coole Schauspielerin jetzt hier, die, ich bin so schlecht mit Namen. Meine Güte, die Oberhexe halt.
Ja.
bin da jetzt sehr gespannt, wie sie das hier umsetzen. Weil dazu habe ich im Trailer jetzt nicht so
viel. Du meinst Serafina Pekkala?
Dankeschön, ja. Danke. Dazu habe ich jetzt im Trailer nicht so viel gesehen. Panzerbären wurden uns gespoilert. Ich glaube, Hexen wurden uns auch kurz gespoilert, aber habe ich jetzt nicht so als bleibendes Bild im Kopf.
Ja.
Das heißt, mal schauen, wie das sich einfügt.
Ja. Absolut. Und,
ansonsten bin ich gespannt, was uns im Zweifel nächste Woche erwartet an Feedback aus aller Welt, sowohl jetzt aus dem großen, weiten Internet als auch beispielsweise von euch vielleicht. So zum Thema, was wären eure Dämonen? Bitte da nochmal dran denken.
Ja, wir unbedingt. Denken
auch drüber nach. Und ja, hast du noch einen Punkt?
Nö, ich glaube, ich kann natürlich jetzt mit meinem normalen Sendungsabbinder weitermachen, indem es darum geht, dass ja, wir uns natürlich, so wie Mieke gerade schon sagt, sehr darüber freuen, wenn ihr uns Feedback zukommen lasst zu dieser Sendung. Und dass es da ja verschiedene Wege für gibt, das zu tun. So wie beispielsweise, dass ihr uns bei Spotify folgt. Oder aber, dass ihr bei Apple Podcasts eine ja, Rezension oder eine Bewertung für uns hinterlasst. Wir haben nämlich schon eine Bewertung, aber ohne textliche Rezension. Eine 5-Sterne-Bewertung. Ist aber schon mal gut. Also es sind zumindest 5 Sterne. Da wurde aber noch nichts zugeschrieben. Wir wüssten aber ganz gerne, was ihr darüber denkt. Und auch da dürft ihr dann natürlich eure Informationen lassen darüber, was euer Dämon vielleicht wäre, wenn euch das nicht in dieser sehr öffentlichen Form dann zu unangenehm ist. Wir werden auch eure Namen gerne nicht nennen, wenn ihr das seid, aber wir freuen uns über eure Partizipation an diesem Ganzen. Und ansonsten können wir dann eigentlich nur noch sagen, ja, dass ihr, wenn ihr beispielsweise das alles nicht machen wollt und ihr wollt uns nicht irgendwie auf Apple Podcasts bewerten und ihr wollt uns irgendwie jetzt nicht bei Spotify folgen, dann könnt ihr einfach eurem Sitznachbarn erzählen, was ihr da Tolles hört, oder eurer Oma oder sowas. Und ja, freuen uns darüber, wenn wir mehr Leute sind, die hier gemeinsam über His Dark Materials abnerden und dann in diesen Folgen von Staub und Schatten die Möglichkeit haben, noch mehr darüber zu erzählen. Genau. Und genau, damit bedanken wir uns recht herzlich
für eure
Aufmerksamkeit in dieser Woche und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis dann.
Bis dann.